AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Ohrjubel,
der Podcast rund um Bundesliga und Kickbase.
Hallöchen und herzlich willkommen zur 24. Folge unseres Ohrjubel-Podcasts mit mir, Moritz und Isa.
Hi.
Herzlich willkommen. Wir sind wieder euer altbekanntes Duo und was wir euch heute mitgebracht haben, das ist fast schon ein Länderspiel-Special, muss man fast schon sagen. Wir haben die dritte Länderspielpause jetzt diese Saison.
Die dritte, glaube ich. Und wir haben auch ein volles Programm, Moritz.
Ja.
Was steht denn nämlich an?
Wir haben natürlich Kaufempfehlungen in Kickbase mitgebracht für die Länderspielpause. Also alle Spieler, die ihr irgendwie einpacken müsst, jetzt noch für die Phase bis zum Winter. Dann haben wir natürlich den Rückblick, wie wir es immer machen, auf den letzten Spieltag. Und was ich mir so ein bisschen überlegt habe, was ich vor allem für mich selber interessant fand, die Go-To-Teams bis zum Winter. Also es sind viele Ligen, glaube ich, da draußen, die ein Reset machen. Das heißt, die Teams und die Spieler und die Punkte, nee, die Punkte nicht, aber die Teams und die Spieler werden zurückgesetzt in den Kickbase-Ligen, so wie auch bei uns dieses Jahr zum ersten Mal. Und es sind noch 5 Spieltage, wenn ihr auch nach dem 15. Spieltag resettet. Das machen wir, also nach der in der Winterpause, in der Weihnachtspause. Und dann haben wir uns überlegt, suchen wir euch jetzt mal die Teams raus, also die Bundesliga-Vereine, auf die ihr am ehesten jetzt noch setzen sollt. Denn es macht vielleicht jetzt weniger Sinn, unbedingt nur die teuren Spieler einzupacken, sondern es gibt das ein oder andere Team, was in den letzten Partien ja an Fahrt aufnimmt, was jetzt vielleicht ein kleines Go-To-Team ist bis zum Winter. Das kristallisieren wir euch jetzt heraus. Also wir ranken das Ganze wirklich durch 18 bis 1, auf welche Teams ihr jetzt setzen sollt. Anhand des Programms, wie schwer das jetzt ist bis zum Winter und auch wie die Teams selber in Form sind. Und dann haben wir noch wieder mal ein paar Quizzes dabei und so das
und
Ganze.
Wir blicken natürlich noch auf den Nationalkader, weil haben wir völlig vergessen, weshalb natürlich das Special ist.
Ja.
Wir gucken uns natürlich den Nationalkader an und gucken uns auch die Spieler an.
Mhm.
Beim Nationalkader war auch jetzt vielleicht der ein oder andere Spieler da nicht nominiert worden, was man vielleicht nicht gedacht hätte.
Es gibt wie immer Überraschungen, es gibt Drama rund um Julian Nagelsmann. Und ich würde sagen, womit wir natürlich wie immer anfangen, ist die wöchentliche Quizfrage an dich, mein Lieber. Du stehst insgesamt 11-7, das heißt, du hast 11 der Quizfragen richtig beantwortet, 7 falsch. Eine Bilanz, die du wahrscheinlich noch ein bisschen ausbessern möchtest.
Genau.
Und die Frage lautet jetzt, und sie ist ein bisschen anders als sonst, es gab am letzten Bundesligaspieltag 4 Spieler, die einen Doppelpack erzielt haben, also 2 Tore geschossen haben. Genau 2, nicht mehr, nicht weniger. Welche 4 Spieler waren das? Wenn du alle 4 nennen kannst, bekommst du deinen wöchentlichen Punkt.
Also das Problem ist, dass ich am Wochenende diesmal ein bisschen was zu tun habe, vor allem am Samstag. Das heißt, ich habe Samstag kein Spiel gesehen und das Freitagabendspiel habe ich auch nicht so ganz gesehen.
Hast du dir nicht mal die Ergebnisse angeschaut?
Doch, das ist natürlich. Also, und Sonntag habe ich halt die Spiele gesehen, also die letzten beiden zumindest. Freitag hat auf jeden Fall keiner einen Doppelpack gemacht, das weiß ich. Jetzt muss ich natürlich überlegen, bei Leverkusen waren es ein paar. Also Maza ist natürlich einer.
Richtig, 1 von 4.
Auch MVP des Spieltags.
Ja.
Schick ist einer.
Richtig, das ist der zweite.
So, das war's von Leverkusen. Jetzt muss ich mal überlegen, bei den anderen. Duki ist einer.
Richtig, jetzt fehlt ja noch einer.
Jetzt fehlt mir nur noch einer, jetzt muss ich mal ein bisschen überlegen. Oh, jetzt muss ich mir noch die Ergebnisse mal wieder im Kopf bekommen. Bei Freiburg, wer hat 2-1 gewonnen? Oder haben die 3-2 gewonnen? Stuttgart hat 3-2 gewonnen. Dennis Undaf.
Dennis Undaf
ist der vierte.
Vollkommen richtig. Und die Frage stelle ich gerne, denn 2 der Spieler, Undaf und Schick, sind in meinem Kickbase-Team. Nein. Du hast richtig beantwortet, damit bekommst du deinen wöchentlichen Punkt. Du stehst 12-7, Isam.
Genau.
Kannst du stolz drauf sein und hoffentlich auch zufrieden für heute. Und jetzt darfst du dir mal aussuchen, womit fangen wir an? Wir haben so viele Programm.
Ich würde sagen, da wir gerade auch über den letzten Spieltag schon so ein bisschen geredet haben, gerade mit dieser Frage, können wir auch direkt mit dem Rückblick direkt anfangen.
Machen wir gerne. Dann gehen wir natürlich wie immer chronologisch den Spieltag durch, vom Freitagabend bis zum Sonntagabend und wir sagen was zu den Matchups und auch immer, ob wir Kickbase-Spieler hatten, weil wir spielen zusammen übrigens nochmal, wer es noch nicht wusste, in der Kickbase-Liga und battlen uns da jedes Wochenende.
Also allgemein direkt Freitagabendspiel kann man sagen, Wolfsburg hat auch direkt ihren Trainer entlassen nach dem Spiel, ich glaube gestern war das.
Ja, nicht direkt nach dem Spiel, am Sonntag.
Ja,
ne?
Am Sonntag, also Simeones.
Mhm.
Und Fun Fact, wusstest du es, wie viele Trainer wurden bisher in dieser Bundesliga-Saison entlassen?
Oh, du, wenn du es so fragst, sind es entweder sehr wenige oder sehr viele. Also ich weiß natürlich, Ten Hag, das war ja sehr früh. Dann jetzt Simeones, das sind 2. Ja. Und ich glaube, das...
Einer fehlt noch.
Also drei.
Sind drei.
Gut, dann habe ich...
Aber dann... das ist nicht, was...
Warte mal, wer war denn der dritte?
Denn alle drei Trainer, die entlassen worden sind, wurden nach dem Spiel gegen Bremen entlassen.
Das... Ui, heißt, Bremen, stimmt, ist Leverkusen, 2-2 gespielt. Dann jetzt Simonis, und wer ist der dritte?
Den dritten habe ich nicht im Kopf gerade.
Wie?
Ich wusste, dass es drei Trainer sind.
Das ist verrückt, Bro. Wenn du das so callst, dann musst du schon wissen, wer es ist. Ich sag, das musst du jetzt mal nebenbei googeln.
Ach, Sioane von Gladbach natürlich.
Ah, die haben auch gegen Bremen gespielt und dann natürlich, ist er
rausgeflogen. Die haben 4-0 gegen Bremen verloren und dann wurde er entlassen.
Krass, okay, ja gut. Drei Trainer. Na ja, gut. Wer war der erste? Sioane, ne?
Nee, Ten Hag.
Ten Hag.
Ten Hag wurde ja direkt...
Ihr seht, die Expertise ist wieder hochgeschraubt. Wir haben einen späten Montagabend. Ich war heute lange in der Uni. Was hast du heute gemacht?
Ich habe ja natürlich noch meine Verletzung. Ich war beim Orthopäden und habe mich dann einfach nur auf Fußball vorbereitet.
Macher, für den Podcast. Gut. Also ihr seht, die Expertise ist noch etwas gering, aber wir wärmen uns ja gerade noch auf mit dieser Folge. Isam, das Freitagabendspiel, was du ja kurz schon angesprochen hast, 2-1, sehr spät für Bremen ausgegangen. Und ich würde sagen, wir waren beide sehr glücklich, oder?
Wir waren beide sehr, sehr glücklich, da unsere beiden Spieler nämlich eine gemeinsame Torbeteiligung haben. Mhm. Nämlich dein Sugawara, auch mein Jens Day.
War das zum ersten Mal so diese Saison? Ich glaube schon.
Ich glaube schon, ja, tatsächlich.
Wir haben schon öfter zusammengeguckt und darauf gehofft und dann ist es jetzt endlich
dann passiert. Ausgerechnet bei Bremen, die dann am Ende noch in der Nachspielzeit 2-1 gewonnen haben und dein Victor Boniface...
Nee.
Vorlage bekommen hat.
Ich habe Victor Boniface nicht mehr.
Ach, du hast ihn nicht mehr.
Ich habe ihn nicht mehr. Ich kann es ja kurz einmal erklären. Ich habe Sugawara aufgestellt. Du hast Jens Day aufgestellt. Mein Sugawara hat auf deinen Stay die Flanke geschlagen und der hat ihn reingeköpft. Also ich habe die Vorlage bekommen, du das Tor. Und Victor Boniface habe ich kurz vor dem Spieltag, weil ich gesehen habe, dass er nicht in der Startelf steht, verkauft und dafür Aaron Anseminho aufgestellt. Wie sich das dann ausgezahlt hat, ja, ist natürlich nicht so lohnenswert für mich gewesen, aber das konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Boniface ist natürlich mit dieser absolut verrückten Vorlage dann auf Mbangula.
Ja, ich glaube, glaubst du, das war geplant? Er hat ja so einen Fallrückzieher gemacht.
Geplant, oder? Die Vorlage?
Boah, er schießt das Ding in den Himmel. Boniface,
ja, war geplant wahrscheinlich.
Victor Boniface.
Also ich sag, der wollte das Ding mit voller Kraft aufs Tor bringen und hat das in den Himmel geschossen. Und dass Mbangula diese... Also ich finde, es wird ja viel über diesen Assist gesprochen, aber diese Ballannahme und dieses Scoring von Mbangula finde ich ja noch viel beeindruckender. Den so Volley zu nehmen, ist schon krass, sage ich. Also den da so reinzuhauen.
Victor Boniface kommt jetzt immer ein bisschen mehr rein bei Bremen. Hat jetzt das Spiel, hat er auch allgemein, fand ich, gut gespielt, das, was ich gesehen habe.
Ja, die eine oder andere Dribbling-Aktion, so Classic, ja. Boniface, hat mir auch gut gefallen. Habe ich leider abgegeben.
Und ich bin mehr zufrieden. Also Jens Day 206 Punkte und allgemein, ich glaube, er ist jetzt mit 4 Toren mit der beste Torjäger bei Bremen.
Ich glaube,
also, war auch schon letzte Saison. Ich glaube, letzte Saison hat er sogar mehr als Dutsch gehabt, wenn ich mich nicht irre.
Ich glaube, er war
letzte Saison... Er hatte 10 Tore, 5 Vorlagen oder sowas. Richtig. Also Jens Day, ich bin immer zufrieden mit ihm.
Ich glaube, er ist auch diese Saison der Topscorer soweit
bei Bremen. Ja, 4 Toren könnte sein.
Hm?
Und auf der anderen Seite habe ich bei Wolfsburg auch einen Kumbedi, aber den habe ich nicht aufgestellt. Weil er hat zwar wieder eine Vorlage gemacht, wie im letzten Spieltag, aber ja, für mich hat es dann halt nicht gereicht, weil ich schon ein relativ gutes Team habe. Allgemein kann ich sagen, für den Spieltag, ich habe 1085 Punkte gemacht, was okay ist für mich. Aber ich hatte Glück, dass der zweite einen noch schlechteren Spieltag hatte. Also ich konnte meine Führung aufbauen.
Also du bist bei uns in der Liga gerade insgesamt Erster und der zweite Platz hinter dir hatte wirklich einen schwachen Spieltag.
Ja. Ich konnte zum Glück aufbauen. Dein Spieltag war
gut. 1250 Punkte oder so.
Ja.
Hab den Spieltag nicht gewonnen. Schon wie so oft irgendwie Zweiter geworden. Bin jetzt in der Liga insgesamt Dritter und hab auf dich und den Zweiten knapp 400 oder 600 Punkte aufgeholt. Also das gefällt mir ganz gut. Zu dem Abend noch, ich hatte Sugawara, mein Samurai-Krieger, wirklich so ein Macher. Ich bin so froh, dass ich ihn eingepackt habe. Also das ist wirklich einer meiner Spieler, wo ich es vor der Saison nicht erwartet hätte, dass ich den so cool finde. Also der macht so gut. Jetzt schon die dritte Torvorlage und für den Marktwert 13,5 Millionen finde ich ihn auch noch wirklich fair bepreist. Also bin ich sehr froh. Genau, unsere beiden Spieler haben performt am Freitagabend. Bremen hat performt spät und Wolfsburg eben wieder nicht, hat den Trainer entlassen. Ob das jetzt einen Aufschwung bringt, ob der Trainereffekt hittet, das besprechen wir später. Wir machen jetzt weiter mit der Samstagskonferenz. Und hier gab es vor allem zwei Riesenüberraschungen, finde ich.
Genau.
Wir fangen an.
Vielleicht sogar drei.
Hm? Ja. Womit willst du anfangen?
Mit HSV gegen Dortmund. Ein bisschen enttäuschende Leistung von Dortmund. 1-1. Also ich habe das Spiel jetzt nicht komplett gesehen, wie gesagt. Aber auch das, was ich gesehen habe, war jetzt nicht so überragend von den Dortmundern gewesen.
Ja, überraschend, dass Emre Can in der Startelf stand, mein Aaron Anseminho eben nicht. Der hat es ordentlich gemacht, der hat, glaube ich, sogar durchgespielt und das hätte niemand gedacht. Schlotterbeck mit der zweiten Verrückzieher-Vorlage des Spieltages, auch wirklich verrückt auf Chukwuemeka, der sein Tor macht. Eigentlich finde ich in den letzten Wochen eher underperformed, aber jetzt eben in der Startelf gestanden und die Chance genutzt. Ich hatte Anton und Groß aufgestellt, mit 119 und 110 Punkten ist das völlig in Ordnung. Es tut natürlich weh, dass Hamburg noch in der letzten Sekunde diesen Ausgleich macht, weil sonst hätte ich schön den 2-0-Bonus noch mitgenommen.
Ja, tut mir genauso weh, denn ich habe auch nämlich zwei Dortmunder und die haben beide leider gar nicht performt. Adeyemi für mich auch überraschend, ich dachte, er würde spielen, einfach auf der Bank. Ja. Kam am Ende rein, hat minus 5 Punkte gemacht und der andere, Kobel. Bei Kobel ist halt immer das Problem, Dortmund kriegt wenig Schüsse aufs Tor, das heißt, er hält wenig, aber kriegt halt oft den 2-0-Bonus und das ist halt hier der Fall gewesen, dass er, glaube ich, 2-3 Schüsse aufs Tor bekommen hat, aber am Ende dann das Gegentor bekommen hat von Königsdörfer, nach der Flanke, glaube ich, von Mühlheim war das. Ein schönes Kopfballtor und Kobel hat 32 Punkte leider für mich nur gemacht.
Ja, es ist verrückt. Also du hast wirklich, also Adeyemi hat wirklich wieder dieses, was er immer hat, diese klassischen Phasen. Er hatte Spieltag 1 bis 5 eine richtig gute Zeit, sowohl in der Liga als auch in der Champions League. Und seit Spieltag 6, und ich glaube, das ist sogar genau, wo du ihn gekauft hast, kein Scorer mehr und wirklich...
Ein Grünbalken. Grünbalken. Ich habe ihn gekauft bei Köln, da wo er den Grünbalken hat. Nee, ich habe ihn bei Bayern-Spiel gekauft, genau. Ich glaube, ich habe ihn nicht aufgestellt. Okay. Und dann hat er beim Köln halt den Grünbalken gehabt. Und jetzt... Mal gucken.
Ja,
wir reden gleich nochmal.
Er lässt momentan viel liegen. Er hat Chancen eigentlich, der Adeyemi. Aber man gönnt es ihm natürlich, dass er auch mal wieder einen reinmacht. Kovac sagt auch, er muss sich einfach mal wieder belohnen. Und keine Ahnung. Ich meine, das ist so dieses Prinzip bei Dortmund oder dieses Phänomen. Die haben jetzt die letzten Spiele alle so knapp gewonnen. Genau. Dann ist es eben auch mal eben so bedingt, dass wenn du eben nur ein Tor schießt, kann immer irgendwas passieren. Und dann kriegst du auch nochmal das letzte Tor in der Minute und dann hast du halt nicht 3 Punkte, sondern nur einen aus Hamburg.
So ist es. Wollen wir weitermachen mit dem nächsten Spiel?
Mhm.
Die nächste, für mich schon kleine Überraschung. Starke Hoffenheimer, die, muss man sagen, spielen schon eine gute Saison bisher, gewinnt zu Hause 3-1 gegen RB Leipzig.
Im Unbeliebtiko, wie es die Hoffenheimer getauft haben, damit war ja Werner, der Leipziger Coach, gar nicht einverstanden. Meinte er, ja, das ist hier laut den Umfragen Leipzig der zweit- oder drittbeliebteste Verein der Bundesliga und Hoffenheim auch momentan ein gutes Team. Es war, muss ich sagen, nicht das Matchup. Ich habe es geschaut, was ich erwartet habe, nicht das Spiel, meine ich. Es war nicht so spannend, es war eher so ein bisschen öde und dann aus dem Nichts gab ein paar Momente. Natürlich haben es die Hoffenheimer insgesamt besser gemacht. Ich hatte David Raum aufgestellt, der hat... gut gepunktet, trotz Niederlage. Du hattest Uedra Ogo aufgestellt,
glaube ich. Ich hatte Uedra Ogo und Seibert ausgestellt. Uedra Ogo hat die Vorlage gemacht, deshalb hat er die 100 Punkte, genau 100 Punkte gehabt.
Hm.
Seibert hat nichts, also keine Torbeteiligung, aber hat 59 Punkte gemacht, was für mich okay ist erstmal.
Bei einer Niederlage ist das in Ordnung, ja. Und bei Hoffenheim, die drehen weiter auf. Prömmel nochmal gescored, also nochmal ein Tor. Der Mann ist richtig on fire.
In Berger letzten... genauso ein Scorer.
Stimmt. Stimmt, also beide im Mittelfeld da richtig heiß unterwegs und die machen es gut. Aslani nicht in der Startelf gestanden, fand ich überraschend, kam dann rein, hat noch eine Vorlage geliefert, also es läuft irgendwie bei allen und die Leipziger müssen seit langer Zeit, seit Spieltag 1, mal wieder eine Niederlage hinnehmen.
Genau, also da bin ich, das war so eine Streak, dass sie nämlich nur gegen Bayern verloren haben und jetzt kommt die nächste Niederlage und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit den Leipzigern.
Wie geht's weiter mit den Münchnern? Sind jetzt gebrochen, Isam.
Ja, also wie gesagt, ich konnte das ganze Spiel nicht sehen, aber das, was ich gesehen habe, war auch nicht so dolle. Bayern natürlich wie immer viel Ballbesitz, aber da war nicht so wirklich viel Klares dabei, so klare Chancen.
Ja, die waren müde. Paris hat die müde gespielt. Kompany hat fast gar nicht rotiert, was ich überraschend
fand. Sehr überraschend finde ich das auch.
Und Union hat es auch einfach robust gemacht. Ich meine, beide Mannschaften hatten nicht super viele Chancen. Union hat dann dreimal nach Ecke getroffen. Einmal war es ein Abseits-Tor halt dann, aber dreimal nach Ecke ist krass, also wie anfällig dann die Bayern an dem Abend bei Standards waren. Stöki macht wieder sein Ding. Ich glaube, ist sogar der Top-Torschütze der Unioner jetzt, wettbewerbsübergreifend. Und sein zweites Doppelpack als Innenverteidiger ist verrückt. Und bei den Bayern macht es dann halt in den letzten Minuten wieder Kane. Ne? Also man spielt so lange, bis Kane trifft, ist so ein bisschen der Bundesliga-München-Spirit. Und jetzt ist so meine Frage an dich. Also übrigens, Luis Diaz, Tor des Jahres bis jetzt für mich geschossen. Wahnsinn. Wirklich.
Aus dem Winkel.
Ich glaube, XG war 0,03 oder so.
Genau.
Das ist insane. Und jetzt für mich die Frage. Die Bayern-Siegesserie ist gerissen, aber sie sind immer noch ungeschlagen. Was heißt das für die Münchner? Sind sie jetzt am Taumeln? Du als München-Fan.
Das kann so eine Clickbait-Formulierung-Aussage sein. Aber natürlich, ein Unentschieden bringt Bayern jetzt nicht ins Straucheln. Also Bayern wird genauso, glaube ich, weitermachen nach der Länderspielpause. Sie sind immer noch das beste Team in Europa Und das werden sie auch bleiben, sage ich, bis zur Winterpause erstmal. Danach bin ich gespannt, wie es dann im Frühjahr weitergeht. Aber dieser kleine, minimale Rückschlag wird Bayern jetzt nicht groß wehtun.
Ja, sie sind immer noch auf den Fersen des Leverkusener Rekords, des Ungeschlagenen. Ne?
Genau. Das wichtigste Spiel jetzt für die Münchner ist halt das Champions-League-Spiel gegen Arsenal. Da sich da nochmal zu behaupten, das ist sehr wichtig.
Ja. Union nimmt den wichtigen Punkt zu Hause mit. Bayern, ich habe so das Gefühl, so ein Spiel dann nicht zu verlieren, gehört dann auch in so eine krasse Saison. Du kannst nicht jedes Spiel gewinnen, das ist faktisch einfach so. Und auch wenn sie der Favorit waren, war das ein sehr hartes Spiel für die Münchner. Und dann da wenigstens den Punkt mitzunehmen, das gehört eben auch zu so einer Meistersaison, genau. Zu so einer möglicherweise wirklich sehr erfolgreichen Saison einfach mal dazu.
Mein Gnabry leider nur 13 Punkte gemacht, sehr enttäuschend. Dein Olise hat ein bisschen mehr gemacht, aber auch ein bisschen enttäuschend. Auch sein Spiel, habe ich gehört, er soll nicht gut gespielt haben.
Er hat wieder, es war so wie in der Champions League. Offensiv kam nicht super viel von ihm, er hat defensiv dafür gut gearbeitet, das bringt mir aber keine Kickbase-Punkte. Mhm. Tja, wer dicke Kickbase-Punkte gebracht hat, meine, die Überleitungen heute wieder, sind die Leverkusener. 6-0, die haben zur Halbzeit, glaube ich, 4 oder 5-0 geführt. Und mein Patrick Schick, 2 Tore mir geschossen, ich war selten so glücklich. Doppelpack, 276 Punkte, so geil, ich habe den fast für Marktwert bekommen in unserer Liga. Habe den dann durch 2 Spiele durchgeschleppt, wo er echt schlecht gepunktet hat. Also einmal 39 Punkte und dann minus 4 und jetzt hat er endlich sich ausgezahlt. Hat aber nur 59 Minuten gespielt, was mich so ein bisschen geärgert hat, sonst hätte er noch ein drittes gemacht, sage ich.
Allgemein kann man sagen, gefühlt jeder Leverkusener, der gestartet hat, hat ordentlich, sehr ordentlich gepunktet. Ja. Vor allem auch Maza, überraschend, mit 400 Punkten MVP geworden. Verrückt. Also das ist wirklich verrückt.
Hertaner Junge.
Dieser goldene Balken sieht auch immer so sehr schön aus.
Ja, er sieht ein bisschen hässlich aus neben diesen orangenen Balken, finde ich. Ich weiß nicht, ob du das fühlst. Wenn da grüne Balken drumherum wären, wäre das... Guck mal, Maza hat keinen einzigen grünen Balken diese Saison, aber nur orange und einen goldenen. Das ist auch verrückt.
Für mich halt leider sehr bitter. Ich habe nicht einen Leverkusener Spieler, deshalb ich konnte leider nicht teilhaben an diesen riesen Punkterausch in Leverkusen.
Das ist 3.134 Punkte, Tabsoba 2 Vorlagen. Das ist auch noch nie passiert, sage ich. Garcia zeigt weiterhin sein Potenzial. Hofmann endlich mal wieder mit einer Kiste. Der hat sich auch riesig gefreut. Überraschend für mich Grimaldo ohne Scorer. Trotzdem 260 Punkte. Verrückt. Ja. Poku macht weiter sein Ding. Also der Mann ist auch on fire und ja, alle anderen, selbst ein Tillmann, Arthur, alle die, ein Belusian, alle die eingewechselt wurden, nochmal gut gepunktet. Also wie du sagst, es war ein richtiger Punkterausch und eben bei den Heidenheimern insgesamt minus 120 Teampunkte, ist crazy. Also da haben wirklich nur 3 Spieler, nee 4 Pluspunkte gesammelt, der Rest hat Minuspunkte geholt. Das ist wirklich krass. Und dann das Abendspiel, das Derby, auf das sich alle gefreut haben. Ja, du hast auf die richtigen Pferde gesetzt.
Ich habe, also mein Kauf mit Dix war wirklich perfekt. Also das war wirklich wieder eine Meisterleistung, muss ich mich leider selber loben. Er hat, seitdem ich ihn habe, hat er nur grüne Balken geholt. Ich habe ihn nach dem Bayern-Spiel geholt, dann habe ich ihn gegen Pauli aufgestellt und jetzt noch gegen Köln. Er hat 171 Punkte gegen Pauli gemacht und jetzt 203 Punkte gegen Köln. Und ich muss sagen, ich hatte da ein bisschen Glück. Es hat mich ehrlich gesagt sogar ein bisschen gewundert, dass er nicht sogar den ersten Elfmeter direkt geschossen hat, sondern Tabakovic ihn bekommen hat.
Hast du das Spiel geschaut?
Ich habe ja, wie gesagt, Samstag kein Spiel geschaut.
Achso, ich dachte, du hast nur die Konferenz
nicht geschaut. Nee. Tabakovic hat den Elfer dann vergeben und dann hat Gladbach noch einen Elfer bekommen und Dix hat ihn dann reingemacht. Schwebe war sogar noch dran, habe ich gesehen.
War knapp.
Also war schon knapp, aber er ist der erste indonesische Spieler in der Bundesliga, der ein Tor gemacht hat auch.
Na, das ist ja mal ein Fact. Ja, dein Dix hat gut performt, der Tabakovic, der hat auch wie immer gut performt. Also wenn man sich sein Punkteprofil anschaut, das grenzt ja an einen Harry Kane.
Ja. Und, 156 Punkte, trotz Tor, also Elfmeter verschossen, halt mit Tor und Vorlage, schon sehr gut.
Sonst wäre das natürlich nochmal ein dickerer grüner Balken gewesen. Und ansonsten alle anderen auch ordentlich performt. Gladbach ist wieder in Form, Köln muss sich geschlagen geben. Die einzigen beiden, die ordentlich gepunktet haben, waren Schwebe mit gehaltenem Elfer und Waldschmidt, der eben noch selber einen Elfer reinmacht, den die Kölner noch spät bekommen. Ansonsten war es recht punktearm
für die Kölner. Sehr bitter für mich. Ich glaube, Ulrich hat ihn nochmal in der Nachspielzeit irgendwie verschuldet.
Ach, wegen Zu-Null-Bonus,
ja, ne? Daher hat auch Dix nicht den Zu-Null-Bonus bekommen, aber er hat trotzdem ordentlich gepunktet.
Ja. Sonntag hatte ich dann in jedem Spiel einen Spieler. Freiburg gewinnt zu Hause 2-1. Ich hatte Günther aufgestellt, der früh ausgewechselt wurde, macht 45 Punkte, war ich jetzt nicht super zufrieden mit, aber machst du nix. Und die Freiburger machen es relativ abgezockt und ein bisschen langweilig, muss ich fast schon sagen, zu Hause.
Ja, Suzuki schlägt vielleicht jetzt langsam endlich wieder ein. Am Anfang war es wirklich sehr enttäuschend von ihm, weil jetzt hat er in der Euroleague nicht letztes Spiel, sondern das Spiel davor getroffen. Jetzt trifft er wieder. Und Eggestein, auch ein Spieler, der eigentlich gefühlt nie eine Torbeteiligung hat, hat auch getroffen. Und am Ende hat dann Pauli 2-1 verloren. McKelf hat vor Sejani gestartet und einer unserer Liga hatte sich nämlich vor dem Spieltag Sejani geholt, hat sich sehr geärgert und McKelf hat sogar eine Vorlage gegeben, also sehr überraschend für mich.
Ja.
Dann ich hatte keinen Spieler in dem Spiel, aber das Spiel danach, da hatten wir beide nämlich Spieler gehabt.
Mein zweiter Doppelpacker. Ich habe zwei Stürmer aufgestellt, Undav und Schick, und sie machen beide einen Doppelpack. Ich war selten so beglückt. 252 Punkte, Dennis Undav is back. Würdest du sagen, Dennis Undav is back in Topform?
Dennis Undav is back und ich bin in Topform, bin ich noch, muss man noch ein paar Spiele gucken, aber er ist jetzt gerade schon mit diesem Doppelpack schon wieder gut im Lauf. Ich finde auch das Spiel, was er gemacht hat, war sehr gut. Er hat auch ein gutes Spiel gemacht. Wir hatten wieder eine Co-Produktion, nämlich mein Schiller auf deinen Under.
Fast vergessen.
Das ist jetzt zweimal.
Noch nie passiert jetzt, und jetzt zweimal.
Ja, jetzt zweimal an einem Spieltag. Mein Thiago Thomas habe ich auch noch. Kam leider von, also ich wusste, dass er von der Bank kommt, aber er hat, finde ich, nicht so viele Ballaktionen bekommen. Also ihm wurde nicht so auf der Ball gepasst.
Richtig.
Muss aber sagen, Führich kam rein. Er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, Führich zum
Beispiel. Führich macht das generell gut.
Sehr viel die Offensive belebt, hat sehr viel Dynamik reingebracht, fand ich.
Und wer es überraschend gut macht und wer krank gepunktet hat, ist dann Axel Zagadou.
Genau.
220 Punkte, verrückte Punkte für den Innenverteidiger ohne zu Null Bonus. Er hat natürlich in einen Elfer rausgeholt, aber auch so sind das fette Rohpunkte. Der zweite grüne Balken diese Saison in seinem zweiten Spiel diese Saison. Also wenn der Mann spielt, dann sind dicke Punkte drin. Überraschung für mich, Mittelstädt schießt Elfer. Also klar, ich weiß warum. Stiller hat verschossen.
Undav hat, glaube ich, auch mal verschossen.
Nee, Undav hat die Saison noch keinen bekommen.
Ja, nicht diese Saison, aber ich glaube letzte Saison.
Ja,
deshalb haben die das da so übernommen mäßig.
Ja, genau, kann sein. Aber wer hat diese Saison noch bei den Stuttgarter verschossen? Stiller, dann Demirovic, dann...
noch einer, aber ich weiß gerade nicht, wer.
Ist auch egal. Auf jeden Fall, jetzt war Mittelstädt dran, hat ihn sauber reingemacht. Hat er eigentlich gehofft, dass Undav ihn kriegt, aber wenn du sagst,
er hätte... Ich glaube, Thiago Thomas hätte ihn geschossen, hätte er auf dem Platz gestanden, weil ich glaube, er hätte auch schon mal einen Elber gehabt, wenn ich mich nicht irre. Und den hat er nämlich reingemacht. Aber ich glaube, sonst ist auch El Canous vielleicht ein Kandidat, der vielleicht den nächsten Elber schießt.
Daran habe ich auch gedacht.
Dadurch, dass Stiller den reingemacht hat, glaube ich, bleibt es jetzt erstmal... Mittelstädt meine ich. Bleibt es erstmal jetzt Mittelstädt.
Ja, Augsburg wieder nicht gewonnen. Wackelt Wagner. Coole Alliteration.
Ich muss aber sagen, Augsburg hat an sich kein schlechtes Spiel gemacht. Sie hatten auch selber ihre Chancen gehabt, aber sie haben sie halt nicht genutzt. Und am Ende hat dann halt Stuttgart auch, vor allem in der Schlussphase, war dann halt Stuttgart schon die bessere Mannschaft.
Also aber wackelt Wagner nicht, sagst du?
Doch, Wagner wackelt trotzdem.
Ja. Okay.
Dadurch, dass Isende
und Wackel Co. Wagner.
Die Chancen wollen nicht reinmachen. Es ist...
Boah, Isende, diese riesen Chance zum 3-2 für
Augsburg. Und der kalt ihn übers Tor.
Verrückt. Ja. Dann kriegt er mal den Einsatz und dann so. Naja, das mit zähste Spiel, finde ich, war dann das Abendspiel.
Genau.
Hast du es geschaut?
Ich habe es auch. Ich hab beide die letzten Spiele geschaut, ja.
Also Doan natürlich mit einer Einzelaktion die Entscheidung geliefert. Wirklich Wahnsinn.
Super, super Dribbling, super Einzelaktion.
Aber, also ich sag ehrlich, auch wenn sie gut gepunktet haben, unsere drei Spieler haben kein gutes Spiel gemacht. Christensen noch okay.
Finde ich, Christensen war okay.
Christensen war völlig okay. Aber ich finde, Zetterer hat halt nichts zu tun bekommen. Und Brown hat gut gepunktet, endlich mal wieder. Das gönne ich dir auch. Aber ich finde, er war leider auch sehr unauffällig. Und ich finde generell, die Offensive war sehr trist bei den Frankfurtern.
Ja, finde ich genauso. Also Frankfurt hatte schon die ein oder andere Chance, wo sie mehr oder weniger alleine vom Tor waren. Vor allem Wagi hatte diese eine Chance. Aber ich glaube, das war deutlich abseits, wo er stand. Bei Brown finde ich es oft das Problem, wenn ich Frankfurt zugucke und ihm zugucke, dass er immer so Phasen hatte, da, so, wo er vielleicht so 10 Minuten hat, wo er sehr viel zu tun hat, sehr oft am Ball ist und dann taucht er so ein bisschen unter, so mäßig und bietet sich nicht so gut an.
Ja.
Und dann verschwindet er gefühlt von der Bildfläche. Und insgesamt hat man vielleicht ein bisschen mehr erwartet spielerisch von Frankfurt, aber die waren wahrscheinlich auch im Mittel vom Champions League
Spiel. Ja, das kommt natürlich dazu. Gegen Neapel war nicht leicht.
Und Mainz, wirklich sehr, sehr schaches Spiel, vor allem auch offensiv. Da war wirklich, die hatten sehr wenig Chancen. Also das war wirklich nichts.
Ich meine, die haben keinen Schuss aufs Tor abgegeben.
Genau.
Zetterer hat keinen einzigen Ball aufs Tor bekommen. Also ich hatte ihn aufgestellt, deswegen weiß ich das ganz genau. Und ist dann bei dem zu Null-Sieg mit nur 86 Punkten rausgegangen, weil er einfach nichts zu tun hatte. Ja. So ein bisschen das Kobel-Phänomen.
Ich glaube, das Einzige, was wirklich da Mainz zu liefern hatte, waren diese weiten Einwürfe in die Mitte. Die hatten vielleicht ein bisschen für Gefahr gesorgt, aber irgendwie kam auch von nichts aus dem Spiel heraus. Also das war irgendwie nichts wieder.
Naja, das war der Spieltag, Spieltag 10. Wie gesagt, ich mit 1200 knapp Punkten rausgegangen, du mit 1000.
1085 Punkten, genau, ja.
Also,
und insgesamt sind wir auch sehr zufrieden. Ich bin auf dem ersten Platz, du bist auf dem dritten Platz von insgesamt 11 Leuten. Also bei uns läuft es auch einigermaßen gut in der Liga.
Ja, wir können zufrieden sein soweit.
Wollen wir weitergehen zum nächsten Punkt?
Gerne.
Zu den Kaufempfehlungen für die Länderspielpause.
Ja, du hast ja auch welche aufgeschrieben,
ich oder? Ich habe mir auch welche aufgeschrieben. Willst du kurz erklären, was wir genau damit meinen?
Ja, also bis zur für die Länderspielpause gibt es einige Spieler, die jetzt in dem Einkaufswagen landen sollten. Möglicherweise, weil sie wieder fit sind nach Verletzungen. Möglicherweise, weil sie jetzt gerade wirklich in Topform sich schießen oder spielen. Weil andere Spieler ausfallen und sie jetzt in die Startelf rotieren könnten. Also es gibt hier und da auf jeden Fall Spieler, die noch ein super Preis-Leistungs-Verhältnis haben und für die nächsten Wochen sehr spannend werden können.
Genau, wir gehen hier hauptsächlich aus Preis, also schon, wir blicken schon aufs Preis-Leistungs-Verhältnis. Also wir listen jetzt nicht so nur Top-Spieler auf, wie zum Beispiel Tillmann, der jetzt wieder von der Verletzung wiederkommt. Kann man natürlich auch auflisten. Also vielleicht hast du es auch gemacht, aber ich habe auch teilweise auch eher günstigere Spiele aufgelistet. Ich habe so eine gute Mischung gemacht
von beiden. Sollen wir es abwechselnd machen? Soll einer
anfangen? Ich würde sagen, dass wir, ja, können wir machen. Lass uns abwechselnd machen.
Das ist eine gute Idee. Dann müssen wir gucken, wir schnappen uns wahrscheinlich ein paar gegenseitig weg, dass wir nicht doppelt und die nennen, aber das kriegen wir schon hin. Mein erster Spieler, den ich mir aufgeschrieben habe, ist Jordan Torunariga. Kostet 6,6 Millionen bei den Hamburgern, hat gestartet, weil El Fadli ausfällt und das wochenlang, wird frühestens im Bremen-Derby, also am 13. Spieltag, zurückkommen. Das heißt, Torunariga steht wahrscheinlich mindestens zwei, wenn nicht sogar drei oder mehr Spiele in der Startelf. Kostet 6,6 Millionen und wenn man auf sein Punkteprofil schaut, wenn er spielt, dann punktet er wirklich sehr solide, muss man jetzt fast schon einpacken.
Jordan Torunariga habe ich genauso aufgeschrieben. Ach, und ich habe auch noch einen anderen Hamburger aufgeschrieben, den ich persönlich fußballerisch sehr gut finde. Jetzt, hat jetzt nicht immer die Superpunkte gehabt, aber ich meine, Sambi Lokonga von HSV, nächstes Spieltag gegen Augsburg, könnte vielleicht sehr interessant werden. Hat jetzt beim 1-1 gegen Dortmund auch 73 Punkte gemacht und allgemein auch zwei Tore geschossen und auch einen Elfmeter, bekommen gegen, ich glaube, das war Wolfsburg, wo sie 1-0 verloren haben. Also er macht an sich gute Punkte, auch im Mittelfeld finde ich ihn auch in Real Life ganz gut.
Ja, auch eine gute Empfehlung. Dann mache ich weiter mit einem Hoffenheimer und ich finde, der punktet richtig, richtig gut, was ich erstmal so gar nicht geahnt habe, und zwar ist es Haidari. Der kostet momentan in der Innenverteidigung nur 10,5 Millionen, macht einen 92er Schnitt am letzten Spieltag mit der Kiste 217 Punkte und auch generell, wenn man auf seine Punkte schaut, der holt euch auch grüne Balken, zum Beispiel an Spieltag 8 ohne zu Null Bonus, also 170 Punkte ohne zu Null Bonus, ohne Torbeteiligung, ist verrückt. Und der Mann ist sicher gesetzt, 92er Punkteschnitt für 10,5 Millionen, ja, ist ein absoluter Schnapper, muss man sich jetzt einpacken.
Als nächstes habe ich einen Spieler, der jetzt nicht sicher gesetzt ist, aber letztes Spiel gut gespielt hat und von Anfang an gespielt hat, nämlich in Dortmund, nämlich Emre Can. Er kostet aktuell 5,7 Millionen, was wirklich sehr, sehr wenig ist für einen Dortmunder Spieler, vor allem einen Spieler, der halt auch oft reinrotieren wird. Also wenn ihr wenig Geld zur Verfügung habt und einen Dortmunder Spieler haben wollt, dann würde ich euch Emre Can empfehlen.
Gute Empfehlung. Dann habe ich vier Leverkusener.
Ich habe auch vier Leverkusener.
Dann haben wir wahrscheinlich alle gleich. Mal gucken.
Sag du mal zwei, ich sag die anderen beiden.
Also Arthur ist für mich einer. 9,2 Millionen, ist gesetzt, im letzten Spiel Vorlage gemacht, sehr solide. Und dann Poku finde ich immer noch viel zu günstig. Der Mann ist so am Auftreten seit Wochen und kostet immer noch nur 13,8 Millionen.
Ich habe genau beide aufgeschrieben und jetzt habe ich auch Maser aufgeschrieben. Klar, dadurch, dass er natürlich jetzt ein super Spiel gemacht hat und auch eine gute Rolle jetzt hat, die er sich neu erfunden hat, da im zentralen Mittelfeld neben Garcia. Ja. Auch in der Champions League hat er da super gespielt. Also ich glaube, Maser hat jetzt so langsam in Leverkusen reingefunden. Jetzt zwei Spiele in Folge sehr gut gespielt.
Ja, zweimal hintereinander jetzt auch Man of the Match geworden.
Genau, stimmt.
Das sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga. Und jetzt mein vierter Spieler ist anscheinend nicht der gleiche wie du, denn wieder
einer. Ich habe ja bisher nur Maser gesagt.
Also ich weiß, aber du hast vorhin schon was gesagt. Und nämlich habe ich Tillmann aufgeschrieben.
Ah, okay.
Ich habe Tillmann aufgeschrieben, ist bei 21 sein, ja. Millionen, macht nach Einwechslung noch richtig dicke Punkte und generell, wenn er spielt, ist er auch sehr Scorer-affin.
Und sein Punkteprofil sieht auch nicht schlecht aus, muss man sagen, bei
Kickbase. Wurde sich bei uns in der Liga aber auch mit zu krankem Overpay eingepackt, hast du es gesehen?
Ja, natürlich.
Also der Mann ist bei 21 groß. Millionen und er wurde bei uns in der Liga gekauft, ich glaube letzte Nacht oder vorletzte Nacht. Jetzt scroll ich kurz runter, weil ich die genaue Summe raussuchen will.
32 Millionen
war das. 12 Millionen Overpay, krank.
Mein vierter Spieler ist Bardé für die Innenverteidigung, kostet aktuell knapp über 17 Millionen, aber hat einen 100er Punkteschnitt, was gar nicht so schlecht ist und hat auch im letzten Spiel ohne Torbeteiligung 230 Punkte gegen Heidenheim gemacht. Ich glaube, jeder Leverkusener, der da gestartet hat, hat super, super Punkte gemacht.
Vollkommen. Richtig, einer, der aus der Verletzung zurückkehrt und nochmal richtig wichtig werden wird, vor allem auch aufgrund der Hübers-Verletzung, ist Raf Vandenberg bei den Kölnern. Ist wieder fit, trainiert wieder mit dem Ball und könnte direkt nach der Länderspielpause in der Startelf stehen. Wenn er gespielt hat, und das waren nur zwei Spiele, hat er okay gepunktet. Also einer, der jetzt für 3,6 Millionen wirklich spannend werden könnte. Er ist sicher gesetzt, wenn er vollkommen fit ist und die Kölner brauchen ihn dringend. Also könnte nochmal ein Schnapper sein für die nächsten 5-6 Spieltage bis zum Winter.
Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Mein nächster Spieler ist ein Spieler, den ich selber habe, aber nicht aufgestellt habe, nämlich Kombedi von Wolfsburg.
Habe ich auch.
Hat jetzt wirklich eine super Phase hinter sich. Hat jetzt am Anfang gar nicht reingefunden. Anscheinend habe ich gehört von der Sprachbarriere, dass es da nicht so richtig gepasst hat.
Ach, echt,
aber jetzt, die letzten drei Spiele, hat er wirklich gut gepunktet. 95 Punkte und dann zwei Vorlagen und zweimal über 100 Punkte gemacht. Also er macht es bisher super. Und wenn vielleicht bei Wolfsburg jetzt langsam der Aufschwung kommt, dann könnt ihr noch besser punkten.
Mhm. Gleiches gilt für Zehnter auf der anderen Außenverteidigerposition. Genau, hat sich festgespielt, ist auch super günstig, sollte gesetzt sein. Und ja, Kombedi bei 7,1 Millionen, genau. Zehnter bei 8,7. Super Preise. Achso, ich habe jetzt meinen genannt, dann bist du natürlich wieder dran.
Ich habe hier als nächstes noch einen Freiburger zu stehen gehabt, nämlich Lienhardt. Hat jetzt letztes Spiel super gepunktet mit 142 Punkten.
Muss man aber auch sagen, zum ersten Mal, sein erster grüner Balken.
Ja, aber man muss sagen, letzte Saison lief sehr gut und ich glaube, jetzt kommt er so langsam wieder in Räumen, vielleicht mit den ein oder anderen zu Nullbonus, kann es wieder gut laufen und sein Preis ist auch sehr günstig mit 9,2 Millionen. Also wenn Freiburg jetzt wieder eine gute Phase erwischt, könnte es wieder gut für ihn sein, aber dann muss auch Freiburg auch selber gut performen.
Check ich. Aber ist der erste Spieler, wo ich selber sagen würde, auch von unseren beiden Listen hätte ich keinen Bock drauf. Für 9,2 Millionen, wenn ich ihn für Marktwert bekomme, vielleicht. Aber die spielen jetzt gegen Bayern als nächstes. Da hätte ich erstmal direkt schon keinen Bock drauf. Und generell, wenn man seine Punkte anschaut, selbst wenn die zu 0 gewinnen, holt er dir nicht mal einen grünen Balken größtenteils. Also ist schon tough.
Ja, diese Saison läuft es nicht so gut. Letzte Saison läuft es deutlich besser. Nach Bayern geht es aber gegen Mainz und dann gegen Heidenheim weiter.
Ja,
da könnte es vielleicht ein bisschen interessant werden.
Vielleicht ein paar grüne Balken mehr. Ja, okay. Hast mich überzeugt. Ich habe zwei Bremer dabei. Ich feuer wieder raus.
Ich habe auch zwei Bremer.
Also Pieper, krank am Punkten, kostet 10 Millionen knapp, 10,7, 148er Punkteschnitt.
Er spielt auch in Real Life so gut.
Ja, er macht das toll, er macht das richtig, richtig gut. Und dann habe ich deinen Spieler, Stay, aufgeschrieben. Ich finde, dass er noch deutlich zu günstig ist. 16,4 Millionen für 118er Punkteschnitt ist ein Schnapper. Muss man einpacken, wenn er noch bei euch in der Liga auf dem Markt ist.
Genau, und dann habe ich mir noch einen Spieler vielleicht aufgeschrieben. Der ist jetzt nicht hundertprozentig sicher gesetzt, aber auch ein Bremer. Nämlich dein Boniface, den du verkauft hast. Ich glaube,
also er nicht kommt mehr jetzt, mein Boniface.
Er kommt jetzt langsam wieder rein und ich glaube, er spielt auch jetzt viel besser. Und ich glaube, er passt sich besser diesem Team an und könnte vielleicht auch wieder den ein oder anderen Starter machen. Und wenn er startet, dann glaube ich, wird er wieder besser performen.
Ja, absolut kein schlechter Call. Dann habe ich noch einen von mir aufgeschrieben, und zwar Dennis Undav. Schießt sich weiter in Topform und ist bei 18,6 Millionen. Ist für einen Stürmer bei einem Team wie Stuttgart, finde ich, immer noch günstig. Also Demirovic und er, wenn die in Topform sind, waren meistens immer deutlich höher bepreist. Auch ein Woltemade natürlich.
So wie du gerade, habe ich auch einen Spieler jetzt wieder von mir
aufgeschrieben. Ich weiß es. Na, Dix, oder?
Dix, ja. Natürlich von Gladbach. Also Gladbach performt jetzt langsam sehr gut und man merkt es auch. Und seitdem steigt dieser Punkteführer von Dix wirklich immens. Und selbst bei den Niederlagen hat er immer so 57 Punkte, 58 Punkte, was okay ist. Aber dadurch, Gladbach hat auch sehr, sehr schlecht gespielt. Und jetzt teilweise, er macht wirklich ein super Spiel. Und jetzt, das nächste Programm ist jetzt gegen Heidenheim zum Beispiel. Und Mainz ist auch noch dabei. Also er kann vielleicht Gladbach den einen oder anderen Punkt holen.
Ja, und Haris Tabakovic mit 11,5 Millionen ist natürlich auch noch viel zu günstig. Dafür, dass er einfach wie am Fließband scored und Tore und Assists sammelt. Kann es nicht nur bei Hertha, sondern anscheinend auch in der Bundesliga.
Gladbach hat allgemein auch viele günstige Starter, dadurch, dass sie am Anfang der Saison nicht viel gepunktet haben und auch viel Verwirrung im Kader war. Und jetzt könnte vielleicht langsam der Gladbacher Umschwung kommen, zum Beispiel ein Neuhaus, ist auch nur knapp über 7 Millionen wert, hat jetzt nur nicht den super besten Punkteschnitt, aber er ist sicher gesetzt, also wenn ihr einen sicheren Starter haben wollt, wäre er zum Beispiel eine Alternative.
Mhm. Ich habe nur noch einen Spieler. Ich würde sagen, das ist ein kleiner Geheimtipp.
Ich bin gespannt.
Ich sag, du hast ihn nicht auf der Liste.
Okay.
Sag du mal noch deinen letzten, dann komme ich auf meinen.
Also mein letzter Spieler...
Hast du auch noch einen?
Ich habe noch zwei, aber die sind auch nur so in Klammern gesetzt. Nämlich einer ist nämlich dein Torwart, nämlich Zetterer.
Okay.
Finde ich, spielt auch eigentlich ein ganz gutes Spiel. Hat jetzt, wie du vorhin gesagt hast, jetzt auch nicht viel zu tun hat gehabt gegen Mainz. Deshalb auch nur die 86 Punkte, aber... Ich finde ihn auch spielerisch, auch in der Champions League finde ich ihn eigentlich ein guter
Keeper gewesen. Ja, war er toll.
Ja. Und der letzte Spieler ist Diomande von Leipzig. Ich finde ihn wirklich auch spielerisch, wenn er für Leipzig was macht. Er macht gute Dribblings, gute Aktionen am Ball. Also ich sehe ihn auch aktuell vor Bakayoko.
Ja, ist er. Das kann man so stehen lassen. Und mein letzter Spieler ist einer, der vielleicht Wackelwagner gerade recht kommt. Denn Raube Leo ist wieder fit. Und ist dermaßen wichtig für die Abwehr. Wenn man letztes Jahr 99er Punktschnitt gefahren, verrückt. Ja. Dieses Jahr läuft es bei ihm natürlich auch wie bei den Augsburgern nicht ganz so stabil. Hat jetzt aber 35 Minuten bekommen, schon gegen Stuttgart, und ist bei 5 Millionen eigentlich einer, der in Kickbase einen Punktegarant ist, 70er bis 100er Schnitt fahren wird, auch dieses Jahr. Und dann ist der für den Preis noch ein absoluter Schnapper. Isam, das waren die Kaufempfehlungen für die Länderspielpause. Wir haben den Spieltag durchgesprochen. Jetzt ist natürlich die Frage, Nationalmannschaft oder die Go-To-Teams bis zum Winter?
Ich würde sagen, da es jetzt noch ein bisschen mit Kickbase zu tun hat, würde ich eher mit den Go-To-Teams zu dem Winter gehen. Dann haben wir das ganze Kickbase-Bündel abgeschlossen und können uns intensiv über die Nationalmannschaft unterhalten.
Sehr gerne. Also nochmal so kurz zur Erklärung, falls es beim Intro nicht klar geworden ist. Wir haben gerankt, 1 bis 18, die Vereine. Wie interessant sie sind oder wie sehr es sich lohnt, auf diese Vereine bis zur Winterpause, also bis inklusive Spieltag 15, auf sie zu setzen. Das sind noch 5 Spiele. Danach werden die meisten Kickbase-Ligen resettet, wenn ihr mit Winter Reset spielt. Das heißt, das sind die Teams, auf die ihr jetzt noch auf dem Transfermarkt geiern müsst. Und ich würde sagen, wir fangen mit Platz 18 an und den haben wir ziemlich sicher beide gleich.
Nein? Ich muss sagen, ich habe das wirklich ein bisschen sogar anders gemacht, intensiver, weil ich habe nämlich geguckt, ich habe mir die aktuelle Tabelle aufgemacht, dann habe ich mir vom Kicker diesen Tabellenrechner aufgemacht, habe die nächsten 5 Spieltage getippt, hab mir die Tabelle von nach diesen Tipps angeguckt und dann so die Differenz gerechnet.
Okay, crazy, ich habe jetzt schon nichts mehr verstanden. Daran merkt man, dass du Informatik studierst.
Ich habe jetzt quasi die genauen Tipps gemacht und jetzt habe ich quasi die genauen Punkte von den Teams, von den 18 Teams und mein letzter Verein ist vielleicht eine kleine Überraschung. Ich habe sie zwar gerade selbst erwähnt, dass sie vielleicht den einen oder anderen Punkt sammeln können. Ich habe nämlich Freiburg auf der 18.
Nein, das ist verrückt.
Ich habe nämlich getippt,
das macht gar keinen Sinn,
dass sie nämlich nur 2 Punkte holen von den 15 Punkten. Von den 15 okay. möglichen Punkten. Also in den nächsten 15 möglichen Teams bin ich der Meinung, dass sie nur 2 Punkte holen. Weil zum einen das Programm ist sehr gespalten. Also sie haben zum Teil gute, einfache Gegner, aber zum Teil auch schwere Gegner.
Also ich finde, also da bin ich sehr überrascht. Ich will dir natürlich das nicht absprechen, wenn du das da ausgerechnet hast. Aber ich meine, Freiburg spielt noch bis zum Winter gegen Mainz, Heidenheim und Wolfsburg. Das sind 3 der schlechtesten Vereine bis jetzt momentan. Und da kann ich sie nicht auf den letzten Platz packen. Aber okay.
Wenn ja, man muss ja auch bedenken, es wird ja nicht genau so ganze Zeit weitergehen. Zum Beispiel, ich glaube nicht, dass Mainz ganze Zeit so schlecht in der Liga performen wird, wie sie gerade performen.
Ja, das ist richtig. Aber gerade wir haben gerade darüber gesprochen, gerade offensiv läuft da gar nichts. Aber gut, ich habe auf letzten Platz Heidenheim, weil sie einfach kein Bundesliga-Niveau mehr haben. Sie werden gegen keinen Verein sichere Punkte holen. Vielleicht gibt es, ihr Programm ist okay. Sie spielen jetzt gegen Gladbach, da werden sie verlieren, dann spielen sie in Berlin. Da gibt es vielleicht die Chance auf einen Punkt. Und dann vielleicht nochmal am Spieltag 14 gegen St. Pauli. Aber sie spielen noch trotzdem gegen starke Gladbacher, gegen solide Freiburger und unschlagbare Münchner.
Sehe ich genauso. Ich habe nämlich Heidenheim auf der 17. Ich habe nämlich so getippt, dass Heidenheim 2-1 gegen Freiburg gewinnt zu Hause.
Mann, ist aber was weil,
zu Hause, Heidenheim ist, wenn sie Punkte holen, dann nämlich zu Hause.
Weil das stimmt.
Auswärts sind sie sehr schwach und ich glaube, Freiburg ist auf Platz 10 in der Auswärtstabelle, was okay ist. Mhm. Aber ich glaube, dass Heidenheim, ich habe das Gefühl, dass Heidenheim dieses Spiel gewinnen wird.
Okay.
Ja, auf den 17. Platz. Ich habe nämlich getippt, dass sie 4 Punkte holen werden aus den nächsten 15 Spielen, also von 15 Punkten.
Okay. Ja, bei mir geht das so ein bisschen ähnlich weiter, einfach wie in der Bundesliga-Tabelle. Ich habe Mainz auf der 17.
Oh, okay.
Ich gehe nicht davon aus, weil es für mich einfach gar kein Anzeichen gibt, dass da jetzt kurzfristig Besserung eintritt. Sie werden sich nicht vom Trainer trennen, dafür ist er zu sehr involviert in dieses Projekt. Man spielt jetzt gegen starke, sehr starke Hoffenheimer. Man hat eigentlich nur schwere Matchups außer Spieltag 15. Du spielst gegen Hoffenheim, Freiburg, Gladbach, Bayern. Also die nächsten 4 Spiele würde ich nicht auf einen einzigen Mainzer setzen wollen. Und dann spielst du am letzten Spieltag vor der Winterpause immerhin zu Hause gegen St. Pauli. Das ist das einzige Spiel, wo ich vielleicht auf die setzen würde. Ansonsten finde ich die gar nicht spannend.
Also bin ich sehr gespannt. Kann natürlich sein, aber man muss auch sagen, Mainz spielt zum Beispiel in der Conference League sehr gut. Ich glaube, die sind 2. Platz in der ganzen Tabelle.
Also richtig, aber da
habe ich... In der Bundesliga läuft natürlich jetzt nicht, aber ich glaube, da muss halt noch ein bisschen was kommen. Vielleicht ist diese Länderspielpause gerade perfekt für die Mainzer, um vielleicht eine Umstellung zu sorgen.
Ich habe die Conference League auch noch sogar als negativen Punkt aufgeschrieben, weil das ja auch noch kräftezehrend ist für die Mainzer. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, was die Saison für die gerade so schwer macht. Die ballen die ganzen Kräfte für die Conference League und dann am Wochenende reicht es eben nicht mehr für dieses letzte Fünkchen Energie. Aber ja, man sieht es an den Punkten. Also der einzige Spieler am letzten Spieltag mit grünen Balken ist Zentner. 429 Teampunkte, also ich finde die gar nicht spannend momentan. Und Platz 16...
Mein Platz 16 ist vielleicht auch ein bisschen kontrovers, ist St. Pauli jetzt. Hat an sich ein machbares Programm, weil die nämlich auch gegen Gegner spielen, die vor allem in der unteren Tabellenhälfte sind. Aber ich glaube, St. Pauli hatte vor allem am Anfang einfach nur eine gute Phase erwischt. Und jetzt zeichnet sich ein bisschen mehr ab, dass sie halt sehr schwächen. Ich glaube, die letzten 5 Spiele haben sie in Folge gewonnen. Ja, genau. Nee, 6 Spiele sogar. Nee, 7 Spiele sogar in Folge verloren. Also da läuft es gerade aktuell nicht, gar nicht rund.
Ja, interessant. Also du hast St. Pauli auf der 16. Das ist ja auch in der echten Tabelle jetzt bis jetzt so. Ich habe auf der 16 Augsburg. Wagner kann so viel sagen, dass alles so läuft, wie er möchte. Es läuft halt einfach gar nicht. Die letzten 4 Spiele hat man nicht gewonnen. Und gegen Stuttgart, wo du wirklich die Chance hattest, mal was zu reißen, selbst da schaffst du es nicht. Das Programm ist einigermaßen schwer. Jetzt erstmal zu Hause gegen Hamburg, okay. Dann spielst du aber noch gegen Hoffenheim, Leverkusen und Frankfurt und Bremen. Also alles keine Matchups, wo ich sage, da gibt es definitiv mindestens einen Sieg. Und ich sehe außer ein paar Spieler auch keinen einzigen Augsburger, auf den ich gerne setzen würde. Also Augsburg bei mir auf Platz 16. Auf der 15?
Habe ich bei mir jetzt schon Gladbach leider. Also ich würde mir natürlich eher hoffen, dass es ein bisschen höher ist. Aber deren Programm ist vielleicht ein bisschen schwierig mit Dortmund, Wolfsburg und Leipzig. Wolfsburg, glaube ich, wird wieder auch schon bekommen. Also das wird vielleicht für dich wieder eine Überraschung sein. Ich habe es nämlich weiter oben getippt. Mit Mainz und Heidenheim sind es vielleicht 2 machbare Gegner, aber beides sind Auswärtsspiele. Und Gladbach war bisher auswärts nicht so erfolgreich. Mit 2 Niederlagen, 1 Unentschieden, 1 Sieg läuft es dann nicht so rund.
Also ich sehe schon, wir haben auf jeden Fall große, große Differenzen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Weil ich habe Wolfsburg jetzt auf der 15.
Okay.
Es läuft gar nicht. Es läuft null. Es ist noch nie so schlecht gewesen bei den Wölfen in Jahren. Jetzt hat man den Trainer rausgeworfen. Vielleicht gibt es den Trainerwechseleffekt. Das ist der einzige Grund, warum ich sie nicht noch weiter unten habe. Aber Wolfsburg hat für mich jetzt auch eher ein schwereres Programm. Also man spielt noch gegen Leverkusen, Frankfurt, das sind die nächsten beiden Matchups. Dann Union, okay. Und dann Gladbach-Freiburg. Also das einzige Spiel, wo ich richtig Bock auf sie hätte, wäre zu Hause gegen Union. Muss man aber auch gucken, wie bis dahin die Form ist. Weil, dass jetzt der neue Trainer kommt gegen Leverkusen und Frankfurt, ist nicht gerade hilfreich.
Also Wolfsburg ist Platz 17 in der Heimtabelle. Zu Hause würde ich mich da nicht freuen. Die haben 2 Unentschieden, 3 Niederlagen.
Ja, aber das ist das einzige Matchup. Also gegen Union hast du halt Rohpunkte immerhin. Aber ansonsten, also wenn wir jetzt über Kickbase-Punkte reden, ist das vielleicht interessant, aber der Rest für mich nix und deswegen habe ich sie auf der 15 und ich sehe sie auch in der ganzen Saison nicht mehr aus dieser unteren Tabellenhälfte rauskommen.
Bin ich sehr gespannt, wie das am Ende, wir sind wirklich sehr unterschiedlich da, was unsere Ansichten ist. Also mein Platz 14 ist tatsächlich jetzt schon Union Berlin. Ich habe getippt, dass sie 5 Punkte holen werden, also ich glaube, da ist an sich ein bisschen was möglich. Nach dem Spiel gegen Bayern kann es vielleicht ein bisschen wieder bergauf gehen, aber gegen St. Pauli, Heidenheim und Wolfsburg, da muss man unbedingt punkten. Aber Leipzig wird zum Beispiel ein schwieriges Matchup. Ich glaube, Union wird da nicht so viele Punkte reinholen.
Ja, das kann ich schon fast am ehesten bis jetzt nachvollziehen.
Auswärtstabelle ist Union auch 16. Platz, hat 1 Sieg und 3 Niederlagen eingefahren. Also selbst wenn es dann halt gegen die schwächeren Gegner geht, ist es jetzt nicht unbedingt ein Muss, dass sie da gewinnen. Zum Beispiel nächstes Spiel gegen St. Pauli ist zum Beispiel auswärts. Ja. Gegen Wolfsburg ist genauso auswärts.
Ich habe auf der 14 St. Pauli. Es läuft zwar nicht, aber sie haben eigentlich ein gutes Programm. Du spielst zu Hause gegen Union, dann hast du natürlich Bayern. Aber dann hast du Köln, Heidenheim, Mainz. Also 3 Vereine, wo man auf jeden Fall was machen kann. Und auch wenn ich jetzt keinen Bock hätte, unbedingt groß auf St. Pauli-Spieler zu setzen, schon eher für mich momentan als auf Wolfsburger, Augsburger, Mainzer und Heidenheimer. Die sind für mich auf dem Platz 14. Und auf der 13 haben wir... Bei dir?
Ich, bei mir jetzt die Mainzer, also ich habe jetzt die Mainz auch nicht so viel höher gerankt, also ich glaube aber, die holen den einen oder anderen Punkt mehr, als du denkst, da habe ich sie auf die 13 gesetzt.
Ich habe da den HSV, es läuft mittlerweile wieder okay, es ist so ein bisschen hin und her, aber das Programm finde ich richtig schwer, also auch wenn du jetzt gegen Dortmund mal einen Punkt holst, du spielst noch okay in Augsburg, mal schauen, aber du spielst dann gegen 4 Teams, die absolut in Topform momentan sind, also du spielst gegen Stuttgart, Bremen, Hoffenheim und Frankfurt, ja gut, nicht absolute Topform, aber 4 Vereine, die wirklich richtig gut unterwegs sind. Und das, auch wenn du noch 3 Heimspiele hast, ist nicht leicht. Und gerade in Kickbase glaube ich nicht, dass du da richtig mit dicken Punkten rechnen kannst. Platz 13 finde ich ganz fair bei mir.
Ich habe auf Platz 12 als nächstes die Augsburger jetzt. Ich glaube auch, dass sie den einen oder anderen Punkt mehr holen, dass der Wagner vielleicht noch nicht rausgeschmissen wird. Aber so wirklich richtig rund wird es dann am Ende nicht für sie sein.
Auf der 12 habe ich dann Union, die hattest du schon genannt. Ich finde, es läuft okay soweit. Sie haben jetzt immerhin diesen Punkt gegen die Münchner geholt. Das zeigt eben, dass man kämpfen möchte. Und das Programm ist soweit eigentlich ganz gut. Also du spielst jetzt als nächstes gegen St. Pauli, kannst du auf beide Seiten argumentieren. Dann spielst du aber zu Hause gegen Heidenheim in Wolfsburg, wo du ja schon argumentiert hast, die Wölfe sind zu Hause nicht super stark. Dann klar, hart zu Hause gegen Leipzig und dann gegen Köln. Also du hast immerhin noch Heidenheim, St. Pauli, Wolfsburg, Köln, wo du mit Punkten vielleicht rechnen kannst. Und deswegen schaffen sie es bei mir auf die 12.
Ich habe jetzt als nächstes, vielleicht eine Überraschung, aber das Programm ist super schwer, nämlich die Stuttgarter schon. Weil sie spielen gegen Dortmund, sie spielen gegen Bayern, sie spielen gegen Bremen, sie spielen gegen Hoffenheim. Das sind alles Vereine, die vor allem sehr gut performen, vor allem Dortmund, Bayern und Hoffenheim aktuell. Ich glaube, das werden alles schwierige Spiele und sie werden auf jeden Fall nicht, zumindest die drei, alle drei gewinnen. Also ja. Ich glaube, da wird es auch ordentlich Punktverlust geben.
Wir haben bis jetzt noch nichts leicht, ne? Platz 11 haben wir gerade, ne?
Ja.
Ist bei mir Köln. Köln läuft mittlerweile so, naja, also man gewinnt zum Beispiel zu Hause 4-1 gegen den HSV, dann verlierst du 3-1 im Derby. Also es ist so ein bisschen diese ganz große Hype-Kurve vom Anfang der Saison, ist etwas abgeflacht, auch wenn sie es weiterhin ganz gut machen. Das Programm ist okay, du spielst gegen Frankfurt und Bremen, das ist hart, dann immerhin noch Union und St. Pauli, aber eben auch noch Leverkusen. Also es ist so ein bisschen zwiegespalten und deswegen sind sie bei mir auf Platz 11. Den einen oder anderen Kölner kann man sich schon noch einpacken, aber sie sind für mich nicht mehr diese Punktegaranten wie zu Beginn der Saison.
Ich habe auf Platz 10 die Bremer, die an sich ein machbares Programm haben, aber ich glaube, die gute Phase, die sie jetzt haben, wo sie sehr gut gepunktet haben, wird jetzt langsam ins Straucheln kommen. Jetzt als nächstes gegen Leipzig gehe ich von keinem Punkt aus und danach Köln, Hamburg, Stuttgart und Augsburg sind Punkte möglich, aber ich glaube, da wird auf jeden Fall der ein oder andere Punkt liegen lassen.
Platz 10 ist bei mir Freiburg, die hattest du ja deutlich weiter unten. Ich auf 17 das, sogar, auf 18.
Letzten, ja.
Auf 10 habe ich sie. Es läuft okay. Tut mir leid
an die Freiburger kurz.
Es läuft okay. Ich meine, du hast jetzt in den letzten Spielen, in der ganzen Saison hast du, glaube ich, nur, na, immerhin 3 Niederlagen. Naja, auf jeden Fall, die letzten 2 Spiele hast du Punkte holen können. Jetzt spielst du gegen München, das wird natürlich nix. Aber dann hast du Mainz, Heidenheim und Wolfsburg noch. Finde ich in Ordnung. Also klar, die Europa League zerrt an den Kräften, aber hier kann man mit okayen Punkten rechnen. Deswegen bei mir fast in der Mitte auf Platz 10.
Ich habe jetzt auf der 9 wieder einen relativ guten Verein, nämlich RB Leipzig, wo ich auch das Programm ein bisschen schwierig finde, schon ordentlich schwierig finde, mit Leverkusen, Frankfurt und zum Teil auch Bremen. Das sind immer so, vor allem das Bremen-Match ist so ein 50-50-Match, wo sich beide Punkte klauen können. Und Gladbach und Union, da müssen die Leipziger vor allem punkten.
Auf der 9 habe ich Gladbach. Die hattest du auch deutlich weiter unten.
Ja.
Es läuft wieder gut. Die Gladbacher drehen gerade so ein bisschen auf. Ich hoffe für sie, ich bin kein Gladbach-Fan, aber ich hoffe einfach für sie und ihren Fußball, dass sie diesen Schwung mitnehmen können. Und das Programm ist wirklich okay. Also du spielst noch gegen Heidenheim, Mainz und Wolfsburg. Klar, Leipzig und Dortmund ist schwer, aber 3 Matchups, wo du nochmal Selbstvertrauen sammeln kannst mit diesen anderen 3 Matchups. Deswegen habe ich sie etwas weiter oben. Zum Beispiel Spieler, die wir schon genannt haben, Dix oder Tabakovic, super interessant. In Kickbase kann das schon noch was werden, finde ich.
Bin ich sehr gespannt. Also ich hoffe es natürlich auch für die Gladbacher, aber ich glaube, es wird dann doch schwieriger. Ich habe auf der 18 mittlerweile, ne, die Hoffenheimer jetzt, die an sich ein okayes Programm haben und ich glaube auch, dass sie da gut punkten werden. Bei denen läuft es auch einfach gerade super, muss man sagen. Ne?
Ja, das läuft wirklich gut. Auf der 8 habe ich Stuttgart. Es läuft gut. Das Programm, wie du auch schon gesagt hast, ist ein bisschen schwerer. Also sind jetzt für mich kein Top 5 oder so Team. Man spielt noch gegen Dortmund, gegen Bayern, gegen Hoffenheim und gegen Bremen. Aber auch wenn das alles gute Vereine sind, muss man sagen, Stuttgart macht es halt auch gut. Und die Leistung darf man nicht unterschätzen. Gerade wenn du dann irgendwann auch mal einen fitten Demirovic wieder hast, hast du noch ein bisschen tieferen Kader. Also das wird nochmal ganz interessant, wie die Stuttgarter das machen.
Ich habe auf Platz 7 meinen zweiten Verein, den ich in der Bundesliga supporte, nämlich den HSV. Ich hoffe es nicht nur. Ich weiß, dass Hamburg in den nächsten Spielen sehr viel kämpferische Leistung bringen wird. Als nächstes gegen Augsburg kann es ganz gut werden. Danach sind natürlich schwere Matchups dabei, aber wir werden mal gucken, wie sich die Hamburger halten werden.
Da sind wir auch unterschiedlich. Das Programm ist schon echt sehr schwer. Also du spielst gegen Stuttgart, Bremen, Hoffenheim, Frankfurt.
Aber zum Teil auch 3 Heimspiele und Hamburg ist schon eher heimstark als auswärtsstark, das muss man auch sagen. Also
ja, die haben auch 1-0 zu Hause gegen Wolfsburg verloren, sage ich, wie es ist.
Also Hamburg hat von ihren Punkten fast alle zu Hause bekommen.
Auswärts ja, das,
haben sie 2 Punkte geholt.
Ja, das stimmt. Platz 7?
Platz 7, ja.
Da habe ich Dortmund. Läuft eigentlich gut, aber das Programm ist hart. Das Programm ist sehr hart, du hast ja auch deswegen weiter unten eingestuft. Dortmund ist aber immer noch für mich Top 3 Teams in der Liga momentan. Klar, jetzt spielst du gegen Stuttgart, Leverkusen, Hoffenheim. Wird nicht einfach. Gegen Freiburg und Gladbach sehe ich dann schon eher in der Favoritenrolle, in der absoluten Favoritenrolle. Ich finde aber, man darf einfach das Dortmunder Spiel nicht unterschätzen. Auch wenn sie jetzt einmal diesen einen Punkt nur holen konnten, machen sie es insgesamt sehr, sehr solide. Haben, glaube ich, auch nur eine Saison Niederlage gegen die Bayern. Stimmt das?
Ich glaube schon, ja.
glaube schon.
Ja.
Und deswegen kann man schon noch auf die setzen. Also die machen das weiterhin ordentlich. War eben auch eine lange Woche mit City und so weiter.
Ich habe die noch ein bisschen weiter hoch. Ich habe jetzt den Verein, den du ganze Zeit ein bisschen runtergerillt hast, nämlich VfL Wolfsburg. Die haben natürlich jetzt die nächsten beiden Spiele sind sehr, sehr schwer. Aber ich glaube nicht, dass die beide Spiele verlieren werden gegen Leverkusen und Frankfurt. Und danach das Programm ist an sich machbar, wenn sie halt wieder ins Rollen kommen. Sie haben an sich die guten Spieler. Amura muss halt wieder seine Tore machen. Aber Union, Gladbach und Freiburg, sage ich, ist an sich machbar für die Wolfsburger.
Ja, ich glaube, wir haben echt bei so ein, zwei Vereinen eine ganz andere Meinung und deswegen wird dadurch das Ranking so ein bisschen verzerrt. Auf der 6 habe ich Leverkusen. Es läuft gut und das Programm ist okay. Man darf immer nicht vergessen, sie haben immer noch diese Doppel- oder Dreifachbelastung wegen der Champions League. Und Spiele wie in der Liga gegen Leipzig und Dortmund noch werden nicht leicht. Du spielst trotzdem aber immerhin gegen Wolfsburg, Augsburg und Köln, wo du der klare Favorit für mich bist. Und deswegen habe ich sie einigermaßen weit oben auf der 6.
Ich habe jetzt die Kölner, die du, glaube ich, auf 10 hattest oder 12. Auf 9. Auf 12. An sich, finde ich, können sie auch wieder den einen oder anderen Punkt holen. Wir haben jetzt zum Beispiel Bremen, Pauli und Union auf dem Programm. Vor allem gegen Pauli und Union, zwei Heimspiele, gehe ich von 2 Siegen mit aus. Und Bremen auswärts könnten sie auch der ein oder andere Punkt
mitkommen. Köln ist eine 5?
Köln ist meine 5.
Krass. Auf der 5 habe ich die Leipziger, die du weiter unten hattest. Es läuft eigentlich wirklich top, bis auf jetzt diesen Aussetzer gegen Hoffenheim. Das Programm ist halt eher schwer, aber auch hier wie bei Dortmund, man darf halt die Qualität nicht unterschätzen, die Leipzig die Saison so unglaublich auf den Platz bringt, wie lange nicht mehr. Also sie sind so stabil, nur jetzt gegen Hoffenheim mal ein Aussetzer. Aber ansonsten sehe ich sie in diesen ganzen 5 Matchups eigentlich als Favorit. Selbst gegen Vereine wie Bremen, Frankfurt oder Leverkusen würde ich eher auf Leipziger setzen als auf die andere Seite, weil sie es einfach bis auf dieses Hoffenheim-Spiel bis jetzt top machen. Und deswegen sind sie bei mir jetzt auf der 5, nee, 4? Nee, 5 gelandet.
5, ja. Dort ist auf der 6 die Leverkusener.
Ja.
Ich habe auf die 4 die Leverkusener. Ich finde auch, Leverkusen macht es an sich super. Und das Programm ist auch an sich jetzt nicht super einfach. Aber ich glaube, Leverkusen wird ja in den meisten Duellen mindestens mit einem Punkt von rausgehen. Dortmund, Leipzig, sage ich, wir sind natürlich die schwersten Spieler, aber gegen Augsburg, Köln und eigentlich auch gegen Wolfsburg sollte man auf jeden Fall auf die 3 Punkte zielen. Ja.
Und ich glaube, ich habe leider irgendeinen Fehler gemacht, weil ich habe irgendwas übersprungen.
Du hast eigentlich ihn vergessen?
Irgendwie schon, weil in meiner Liste fehlt die 4. Aber ich habe 1 bis 3 und dann 5 bis 19.
Soll ich dann mit der 3 weitermachen und vielleicht fällt uns dann ein?
Ich glaube, ich habe die Bremer übersprungen.
Okay.
Die Bremer hatte ich auf der 9.
Du kannst, ich kann dir gerade kurz das Programm vorlesen, dann kannst du ja mal sagen, wie du denkst. Also sie haben Leipzig, Köln, Hamburg, Stuttgart und Augsburg.
Die Bremer?
Ja, die Bremer.
Ja, keine Ahnung. Mach mal deine 4, ich habe dann jetzt noch die Top 3. Da bin ich.
Ja, Leverkusen war nämlich gerade meine 4. Dann machen wir jetzt einfach die Top 3 weiter.
Ja, sorry für die Verwirrung.
Vielleicht haben wir jetzt endlich den gleichen. Ich habe Frankfurt auf der 3.
Ja, auch Frankfurt auf der 3. Läuft okay, Programm ist gut.
Ja,
genau. Also auch wenn sie die Doppel- oder Dreifachbelastung haben, machen sie es in Ordnung. Und das Programm ist wirklich mit das Beste bis jetzt. Bis zum Winter, meine
genau, ich. Genau, Köln, Wolfsburg, dann Leipzig, ein bisschen schwierig. Aber dann Augsburg und Hamburg. Das ist an sich, sind da eigentlich schon 12 Punkte mindestens geplant. Gegen Leipzig natürlich so gleich ein bisschen offenes Duell. Und Frankfurt hat es endlich geschafft, dass sie nicht wieder 5 Tore in einem Spiel passieren. Also die Phase haben sie, glaube ich, jetzt auch hinter sich.
Ja. Die 2 haben wir definitiv anders, weil ich habe da, die du schon längst genannt hast, die Hoffenheimer.
Okay.
Es läuft so gut, es läuft super. Die haben sich wirklich so ein bisschen unter dem Radar in ein richtiges Top-Team verwandelt nach so einem schwierigeren Saisonstart. Und das Programm ist eigentlich auch gut. Also du hast jetzt Selbstvertrauen gesammelt im Matchup gegen die Leipziger. Dann spielst du am nächsten Spieltag, wo du für mich der klare Favorit bist, gegen Mainz, dann Augsburg. Dann spielst du noch gegen Dortmund, okay, das wird wieder härter. Dann aber zu Hause gegen Hamburg, wieder ein gutes Spiel. Und dann nochmal in Stuttgart, wo es ja in beide Richtungen gehen kann. Sie sind für mich ein richtig geiles Team, auf das man jetzt gerade für die nächsten 2 Spieltage setzen kann. Also wie gesagt, gegen Mainz und dann gegen Augsburg. Sehr attraktiv und alle im Team, die starten, punkten auch wirklich gut.
Ich bin sehr gespannt. Also ich hätte Hoffenheim auf 8, aber nach deiner Prognose würde dann Hoffenheim Zweiter werden zur Winterpause. Also ich glaube nicht, dass das ganz der Fall wird.
Weil wie Zweiter werden zur Winterpause?
Zweiter Pause in der Gesamttabelle, weil die gerade 3 Punkte hinter Leipzig nur sind, also hinter dem 2. Platz. Ich glaube nicht, dass das genau der Fall sein wird. Deshalb habe ich sie auf der 8. Ich glaube, da, wo sie gerade sind, sind sie eigentlich perfekt eingeordnet, so wie ich sie auch spielerisch sehe. Also sie machen es zwar sehr gut, ich habe auf der 2 ich glaube, wir haben es mehr oder weniger getauscht, die Dortmunder, die du ein bisschen davor genannt hast.
Ja.
Ich glaube, Dortmund hat natürlich ein sehr, sehr schweres Matchup, aber ich glaube, Dortmund ist eine Mannschaft, die halt, wir haben sie auch beide vor der Saison ganz oben getippt und ich glaube, Dortmund wird in den meisten Spielen, großen Spielen, auch als Sieger vom Platz gehen.
Ja, ich glaube, wir haben ja, da uns jetzt so ein bisschen missverstanden, weil ich meine Tabelle oder meinen Go-To eher nach Kickbase-Punkten ausgerichtet habe und ich glaube, du hast es nach Tabellenpunkten in der Bundesliga gemacht. Ja. Aber das ist okay, weil insgesamt deckt sich das schon trotzdem viel. Auf Platz 1 haben wir natürlich beide die Bayern.
Fünf Spiele, fünf Siege.
Brauchen wir nichts sagen.
Hört es einfach.
Okay, also, weil wir so viele Diskrepanzen haben, können wir irgendwie gar keine richtige Zusammenfassung für euch da draußen machen.
Naja, Heidenheim haben wir beide weit unten. Ich glaube, Pauli haben wir relativ weit unten. Union haben wir jetzt auch nicht super weit oben. Also da an sich sind da noch vielleicht die ein oder anderen Anzeichen, wo man auf jeden Fall sagen kann, okay, die Vereine sind schon eher in der unteren Hälfte, auf die würde man eher nicht gehen. Oder auf die Vereine sind eher weiter oben.
Ja, ansonsten habt ihr aber, je nachdem, welche Meinung ihr habt, für eure Seite Support gehört. Je nachdem, was ihr denkt, könnt ihr auch uns gerne Feedback auf jeglichen Plattformen da lassen. Und dann, Isam.
Bei wie vielen Minuten sind wir jetzt?
54.
Nach 54 Minuten kommt jetzt das eigentlich ein großes Thema, worüber wir sprechen wollten, nämlich die Nationalkader und den Blick auf die Spiele. Julian Nagelsmann hat jetzt, glaube ich, vor 4 oder 5 Tagen den Nationalkader bekannt gegeben. Wir nehmen am Montag auf, also 4, 5 Tage vom Montag aus her. Und es ist die eine oder andere Überraschung dabei oder der ein oder andere Spieler wurde nominiert, wo man das vielleicht nicht gedacht hätte und der ein oder andere Spieler wurde nicht mitgenommen, wo man es vielleicht nicht gedacht hätte.
Ja, willst du mal so ein bisschen uns durch das Thema durchleiten und sagen, was du davon hältst?
Er hat ja 25 Spieler nominiert. Ich glaube, man darf ja nur 23 mitnehmen. Ich glaube, er muss noch auf 2 verzichten. Er hat 4 Torhüter nominiert. Er wird natürlich auf einen dieser Torhüter verzichten. Ich glaube, es wird halt leider wieder Artubulu sein. Obwohl ich auch mir vorstellen kann, dass ein Finn Dahm, der aktuell, finde ich, auch nicht so gut bei Augsburg performt, auch aus dem Kader geschmissen werden könnte. Also da bin ich vielleicht gespannt. Aber ich glaube, er wird halt die 3 beibehalten und das wird am Ende Artubulu rausnehmen. Für mich oder für uns beide vielleicht wieder die Überraschung, die große Überraschung, dass er halt die Stuttgarter nicht nominiert hat. Also die großen Stuttgarter halt.
Stiller,
Mittelstädt und auch Undav. Undav kann ich vielleicht am ehesten noch verstehen, da er vielleicht erst aus der Verletzung zurückkommt und vielleicht wäre ihm erstmal ein bisschen mehr Spielzeit gegeben, bevor er ihn wieder nominiert. Aber bei Stiller und Undav, vor allem bei Stiller, hätte ich es mir eher erhofft.
Ich hätte es mir bei Stiller für ihn erhofft. Ich muss trotzdem leider sagen, ich kann es verstehen. Wo willst du Stiller jetzt spielen?
Anstelle von, also er hat ja, wir können ja mal kurz erwähnen, er hat ja im zentralen Mittelfeld, hat er Felix Metscher, Alexander Pavlovic, beide natürlich super, vor allem Pavlovic und Metscher würde ich sagen, die beiden sind relativ sicher gesetzt, auch für die Nazio. Dann hat man noch einen Amiri, der jetzt langsam wieder gut mit Mainz ins Rollen kommt und einen Leon Goretzka, der jetzt auch schon viel Spielzeit bei dieser Bayern-Mannschaft bekommt. Also an sich könnte er für mich am ehesten, ich hätte ihn statt Amiri mitgenommen, sage ich so, wie es ist. Amiri ist jetzt verletzt und er hat stattdessen Uyadroge von
Leipzig. Das finde ich fast schon eine Beleidigung gegenüber Stiller. Da habe ich mich gewundert. Aber bis davor habe ich mir gedacht, ich muss sagen, Stiller macht das wieder besser jetzt, auch in der Liga und so. Aber ich brauche ihn, also ich sehe ihn einfach, wenn ich jetzt mir die Mannschaft vorstelle, nicht als ein Startelf-Kandidat für mich in der WM 2026 momentan. Für mich muss Stiller sich da noch ein bisschen mehr beweisen. Und ich finde es schön zu sehen, dass so ein junger Spieler wie Ouedraogo jetzt mitgenommen wird.
Finde ich auch schön, ja.
Aber da, also spätestens also, da hätte es Stiller schon
mitnehmen müssen. Ich finde, Stiller ist natürlich jetzt nicht in seiner Leistung wie letztes Jahr, aber ich finde, er macht es trotzdem solide. Und für mich würde er, wenn er jetzt wieder vor allem auch in Form kommt, vor Felix im Matcher starten. Also ich
sehe. Sie sind ja sehr andere Spielertypen. Du musst ja sagen, also ich finde, wenn du jetzt den Direktvergleich hast, Amiri Stiller, muss ich sagen, finde ich Amiri momentan besser. Auch wenn die Teamleistung von
Mainz schlechter ist. Amiri ist ja auch nochmal ein anderer Spielertyp als Stiller. Amiri ist ja ein bisschen offensiverer. Stiller ist eher
defensiver. Das stimmt, aber sie sind beide eher die Kreativen. Und zum Beispiel Pavlovic oder Goretzka sind ja beide eher so ein bisschen die Abräumer, während ein Matcher auch einer ist, der nochmal komplett anders ist als alle anderen. Der ist sehr groß gewachsen, gut gebaut, auch einer, der öfter Abschlüsse sucht. Also es ist so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Aber statt Ouedraogo sind wir uns einig, hätte er definitiv Stiller
nachgegeben. Ouedraogo macht's, wie wir gerade gesagt haben, wirklich
trotzdem gut. Aber das ist, und wer es auch gut macht und ja, das ist jetzt auch eins, wo wir vielleicht anderer Meinung sein werden, ist Said Elmalla.
Ja.
Was sagst denn du?
Ich find's sehr interessant, dass er ihn nominiert hat. Ich sage ehrlich, ich glaube, ich selber hätte ihn nicht nominiert. Er macht's an sich gut, aber er ist nicht mal Stammspieler oder Starter für Köln. Er hat natürlich seine 4 Tore gemacht für Köln und ist in seinem jungen Alter. Also vielleicht ist es gut, was Gutes, junge Spieler zu fördern, aber ich finde es schon sehr kritisch.
Ich muss sagen.
Weil ich sehe auch nicht wirklich Spielzeit für ihn, wie er vorbeikommen soll oder vor irgendeinem spielen soll.
Ich muss sagen, ich finde es irgendwie geil. Also, weißt du, was ich halt für ihn als Rolle sehe, wenn er theoretisch auch zur WM mitkommt?
Ja, Joker.
So ein Power-Joker.
Ja.
Der dribbelt so stark wie kaum ein anderer. Natürlich wird er nicht in die Startelf kommen. Der kann an keinem, wenn er fit ist, Musiala vorbeikommen. Der kann an keinem Flügelspieler, der jetzt noch dabei ist, vorbeikommen. Aber als Joker, den die anderen Nationen auf dieser internationalen Bühne noch gar nicht kennen, die wissen nicht, wie dieser Mann plötzlich aufdreht und dribbeln kann und abziehen kann.
Das stimmt,
und nicht,
das ist ein Punkt,
ist das ein richtig geiler Joker. Vielleicht, wenn er jetzt Minuten bekommt bei diesen zwei Spielen, kann er das zeigen, weil ich finde eigentlich die Idee, dass man ihn mitnimmt als so ein Power-Joker, schon ziemlich cool. Aber wir werden sehen, wie es sich bis dahin entwickelt.
Was sagst du zu Leroy Sané?
Ich sag zu Leroy Sané, er wird, das habe ich auch schon letzte Folge gesagt, im WM-Finale das Siegtor schießen. Es wird der neue Mario Götze-Moment. Vorlage von Said Elmaler, wie Schürrle.
Krank,
neue Schürrle Götze ist Said Elmaler Sané. Ich finde es geil, dass er dabei ist. Du weißt, oder alle wissen mittlerweile, ich bin ein Riesenfan. Er hat sich jetzt bei Gala wirklich ein bisschen mehr zurechtgefunden. Ich finde dafür, dass er in der türkischen Liga spielt, hat er noch ein bisschen zu wenig Scorer. Ich glaube insgesamt
viel zu wenig.
4. Nur in der Liga, also 2 Tore, 2 Vorlagen. Aber wenn er jetzt bei der Nationalmannschaft wieder ein bisschen auf sich aufmerksam machen kann, also ich finde es auf jeden Fall geiler, als an Adeyemi momentan mitzunehmen.
Ja,
Also Adeyemi hat sich jetzt
natürlich
wirklich aus seiner eigenen Form selber rausgespielt, muss man
sagen. Naja, er hat jetzt 2 schlechte Ligaspiele hinter sich. Gegen Köln hat er an sich 4. eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Gegen Köln hat er ein gutes Spiel gemacht.
Naja, Ligaspiele, ich dachte auch
ich finde es sehr fragwürdig mit Sané an sich. Also er ist nicht so, dass ich sage, er ist weit und weg von der Nazio. Ich finde, da sind viele Kandidaten, vor allem auf dem Flügel, die so ein bisschen 50-50 sind, ob man sie mitnehmen kann oder nicht. Und Sané ist einer davon. Also an sich, es ist okay, aber er hat jetzt ein gutes Champions-League-Spiel hinter sich und ein gutes Ligaspiel davor. Also
weißt du, wen ich Adeyemi lieber mitgenommen hätte, aber? Statt Leveling. Das verstehe ich nicht ganz,
ja, warum Leveling dabei ist. Nämlich der nächste 50-50-Kandidat, den ich auch so ein bisschen fragwürdig finde. Allgemein, also Sané, Leveling und Elmaler sind alles okay, kann man mitnehmen, aber einer von dem muss halt auf jeden Fall mitgenommen werden, aber alle drei hat er jetzt mitgenommen. Ich glaube, einer von den drei wird auch am Ende rausfallen. Und vielleicht, Kevin Schade macht es gut bei Brentford, also
ja,
da bin ich auch ein bisschen überrascht, dass er da darauf geachtet hat, gut, in der Premier League. Finde ich, hat sich schon verdient, da mitgenommen zu werden.
Was ja auch so ein bisschen immer zu diesem Kader dazugehört, ist nicht nur die Leistung, sondern auch, wie du charakterlich reinpasst. Und da ist mir gerade noch eingefallen, da habe ich ein bisschen was gehört, dass das vielleicht auch so ein bisschen der Grund dafür ist, dass Schiller nicht dabei ist. Dass er einfach, das wissen wir nicht, wir haben jetzt keinen tiefen Einblick in die Truppe, aber dass er charakterlich einfach nicht so gut gepasst hat, wo er jetzt dabei war. Und dann kann das der Chemie und eben dementsprechend auch den Leistungen schon schaden.
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich habe eher das Gefühl, dass Schiller eher so ein ruhiger ist und nicht irgendwie, wer weiß, aber das mit Uwe Drogo statt Schiller ist auch eine ordentliche Ansage. Ich habe auch noch vom Interview von Nagelsmann gehört, dass er irgendwie Schiller eine Botschaft mitgegeben hat, dass er ihn irgendwie nicht mitgenommen hat, weil er ja auch letztens davor nicht gut gespielt hat, aber er ihn trotzdem mitgenommen hat und jetzt wollte er, dass er sich noch mehr besser steigert.
Ich glaube, das ist auch wie bei Mittelstädt und das finde ich auch manchmal okay. Mittelstädt hat das gut sportlich angenommen, hat auch gesagt, ey, ich werde weiter kämpfen, hat jetzt sein Tor gemacht, also ich glaube, dass wir schon Mittelstädt bei der WM sehen werden. Bei Stiller, ja, ist ja die Frage. Ich verstehe, warum du jetzt nochmal Brown mitnimmst, wenn wir beim Mittelstädt-Verteidiger-Thema kurz sind, weil du ihn halt aufbauen willst, aber insgesamt finde ich schon Mittelstädt stärker.
Ich habe noch was zum Mittelfeld.
Sorry.
Er hat nämlich noch gesagt, dass wir auf der 6er Position Felix Metscher haben, der eine sehr, sehr gute Saison spielt. Alexander Pavlovic, der bei der Mannschaft spielt.
Wir können ja kurz einzeln durchgehen. Metscher mitnehmen, macht Sinn.
Ja, ja, aber ich zitiere ihn gerade. Er hat ja, also Nagelsmann hat gesagt, wir haben auf der 6er Position Felix Metscher, der eine sehr gute Saison spielt. Alexander Pavlovic, der bei der Mannschaft spielt, die gegen Europa wahrscheinlich die stabilste ist. Und er sieht halt vor den beiden vor allem keinen an ihm vorbei. Also, und er wäre bereits, wie wir vorhin gesagt haben, Amiri und Goretzka sind zwei weitere Sechser, die eher einen offensiveren Profil haben als Stiller. Und er wollte halt wahrscheinlich dann eher mit Metscher und mit Pavlovic mitgehen. Du findest ja die Entscheidung okay, ne?
Ich finde die Entscheidung okay. Ich finde es auch okay, wenn Stiller im Endeffekt in den Kader kommt. Aber ich finde die Aufstellung jetzt so reinzubringen, Pavlovic, Metscher, richtig geil. Also das ist für mich mit die beste Option momentan. Ein Amiri, finde ich, ist einer, der halt ein ganzes Team an sich reißen kann, wie wir in der Bundesliga immer sehen. Und der halt diesen einen entscheidenden Pass spielen kann. Das kann Stiller auch. Aber wenn man die beiden jetzt 1:1 vergleicht, finde ich gerade Amiri spannender, auch wenn Stiller für mich an sich das Potenzial hat, besser zu sein.
Ja, ich finde es sehr interessant, weil wir haben beide vorhin drüber geredet, dass Stuttgart eigentlich einen sehr guten Lauf hat und dass wir da dann die Schlüsselspieler quasi nicht in die Nationalmannschaft mit reinnehmen, finde ich halt ein bisschen. Deshalb halt bin ich eigentlich eher dafür. Ich hätte auch eher einen Mittelstädt alten Stelle mit Braun mitgenommen, auch wenn ich jetzt
da sind wir uns einig.
Da, ich hätte finden Mittelstädt noch ein bisschen besser. Ich glaube, für Braun ist es jetzt noch nicht der Zeitpunkt gekommen. Vielleicht erst beim nächsten Turnier will ich ihn wahrscheinlich eher nominieren. Ja. Wenn einer von den drei Linksverteidigern, also Raum, Mittelstädt oder Braun, natürlich Rechtsverteidiger spielen könnte, wäre eigentlich auch sehr cool. Aber das ist leider nicht der Fall.
Das Problem ist halt, und ich stimme dir auch vollkommen zu, warum nehmen wir die Schlüsselspieler der Stuttgart nicht mit, obwohl sie wieder gut unterwegs sind? Auf genau diesen Positionen sind die Schlüsselspieler anderer Positionen halt gerade noch einen Tick besser unterwegs. David Raum,
halt eben nicht.
Du siehst David Raum nicht besser als Mittelstädt momentan.
Doch, aber ich sehe zum Beispiel Mittelstädt besser als Braun.
Nein, ich sage jetzt für die Startelf.
Ja, achso, für die Startelf.
Und deswegen, da musst
du ja ein bisschen... Aber wir reden ja allgemein übers Mitnehmen allein schon.
Ja klar, aber das gerade sind ja noch Spiele, wo Nagelsmann austestet. Er will sich eine Startelf aufbauen und da kommt jetzt gerade ein Mittelstädt nicht an einem Raum vorbei und Stiller kommt für mich gerade nicht an einem Matcher vorbei. Und jetzt testet er, die Spieler hat er ja schon gesehen, Mittelstädt, Stiller weiß ja, wie die spielen. Jetzt testet er aus, wer ist für die zweite Elf, wer kommt da in Frage? Das ist für mich auf diesen Positionen gerade die Frage, weil ich sehe Pavlovic gesetzt und ich sehe daneben auch momentan auch eher einen Matcher gesetzt als einen Stiller, wenn er den jetzt mitnimmt. Und wenn du dann jetzt testest, okay, vielleicht funktioniert ein, wen hat er jetzt mitgenommen?
Amiri hat er auch schon 100 Mal
getestet. Ultra Ogo oder so besser als...
Goretzka hat er auch schon aufgetestet, also ich glaube, es liegt nicht am Testen. Ja. Aber Braun, das stimmt, der wurde jetzt glaube ich erst zum zweiten Mal nominiert, also das ist ein bisschen was Neues.
Ja, das mit Stiller habe ich ja auch schon gesagt. Ich weiß nicht, warum er jetzt ihn nicht statt oder mitgenommen hat. Bei Mittelstädt kann ich es leider verstehen, auch wenn ich ihn mir für die WM wünsche.
Also der einzige Schlüsselspieler, den ich verstehen kann, ist halt bei Undav, da er gerade jetzt
erst wieder da.
Und die anderen beiden Stürmer, die wir haben, Burkhardt und Woltemade, sehe ich halt noch einen Ticken vor Undav.
Ja, bei Woltemade sehen wir uns einig. Ich glaube, bei der Stürmerposition wird es sowieso nochmal spannend, wenn wir einen fitten Arbeits haben. Wenn wir einen Kleindienst haben.
Also da bin ich sehr gespannt, wer mitgenommen wird.
Ja. Aber Undav ist nah an Burkhardt jetzt gerade dran. Aber gerade ist Burkhardt schon noch einer, den man eher mitnimmt.
Burkhardt performt gerade wirklich sehr gut bei Frankfurt.
Ja.
Vielleicht können wir noch ganz kurz anschneiden die IV-Position. Mhm. Da wurde jetzt ein Koch zu Hause gelassen.
Finde ich gut, oder?
Finde ich auch gut. Also jetzt gerade die letzten Spiele läuft es natürlich ein bisschen besser, aber davor war halt wirklich die schlimme Phase und er selber, Koch, hat auch nicht gut gespielt. Malik Tivor wurde jetzt mitgenommen, spielt auch bei Newcastle. Finde ich auch okay, kann man auf jeden Fall mitnehmen.
Ja.
Und Riedle Barkow auf der Rechtsverteidigerposition, finde ich, macht es auch super.
Hat es ja auch in den letzten Länderspielen okay gemacht.
Ja,
Stotterbeck, habe ich gelesen, wird vielleicht nicht spielen können, weil er nicht ganz fit ist, aber er ist halt für mich schon der links auf die IV spielen muss, wenn er ganz fit ist. Ne?
Und jetzt, wenn du dir diesen Nationalkanadier, den er nominiert hat, ansiehst, wie würde deine Elf aussehen? Oder wir können ja für uns beide die Elf sagen, die wir aufstellen würden, wenn es jetzt nicht zum Testen geht, sondern einfach nur die bestmögliche Elf aufstellen würden.
Das heißt, wenn wir jetzt ausgehen, dass genau die Spieler mitkommen, die jetzt nominiert wurden?
Wir reden jetzt nur von diesem Kader.
Achso, wir reden jetzt für die nächsten Spiele?
Ja.
Achso.
Und dann sollen wir auch natürlich den bestmöglichen Kader aufstellen.
Also ich soll jetzt aus den Spielern den besten Kader für das kommende Länderspiel
bauen. Nein, die beste Startelf meine ich.
Die letzte Startelf meine ich auch. Sorry, jetzt bin ich selber schon mit. Also was ist das kommende Länderspiel jetzt? Man spielt gegen
Luxemburg und danach gegen Slowakei. Okay. Ich bin übrigens im Stadion gegen die Slowakei am 17. Stimmt. In Leipzig, da freue ich mich sehr. Das ist mein erstes Länderspiel, was ich im Stadion sehen werde.
Okay, also im Tor hätte ich am liebsten... Ja gut, es wird Baumann. Es wird safe Baumann. Hättest du irgendwen gerade lieber?
Ich finde Baumann auch, er hat halt die meiste Erfahrung, aber ich weiß, er hat auch jetzt diese Saison ein, zwei Fehler gemacht bei Hoffenheim. Aber Finn Dahmen finde ich auch nicht gut die Saison. Nübel, muss ich sagen, macht sogar gut, obwohl ich ihn an sich sehr fehlerhaft finde. Aber an sich, glaube ich, will ich dann auch jetzt eher mit Baumann gehen. Ja.
Okay. In der Verteidigung, erstmal Innenverteidigung?
Können wir machen. Wenn Schlotterbeck fit ist, muss natürlich Schlotterbeck spielen.
Ja.
Als linker Innenverteidiger. Dadurch, dass er nicht fit ist, wird es wahrscheinlich dann Waldemar Anton neben Jonathan Tah.
Genau, das wäre genau mein Call gewesen. Links muss David Raum spielen.
Genau.
Und rechts ist halt die Sache. Willst du Kimmich im Mittelfeld haben oder willst du ihn Rechtsverteidiger spielen lassen?
Ich glaube, dass wir zu gut auf der Mittelfeldposition gerade aufgestellt sind und deshalb auch will ich Kimmich als Rechtsverteidiger.
Würde ich genauso mitgehen.
Und er hat es auch super gemacht am letzten Länderspiel als Rechtsverteidiger, hat auch sehr viele Läufe nach
vorne. Zwei Tore geschossen.
Genau, ja, das auch.
Und Gnabry hat für ihn diese schönen Läufe nach hinten mitgemacht, das war cool.
Die Bros Connection.
Die Bros Connection. Nicht wie du, Barklo super Einwechsel, Barklo, ne? Baku super Einwechseloption. Dann im Mittelfeld, und da sind wir uns ja anscheinend, obwohl jetzt mit dem Kader nicht mehr so, oder nicht?
Wir sind uns da einig schon. Also ich habe ja auch gesagt, im Matcher und Pavlovic sehe ich auf jeden Fall gesetzt. Ich meine ja nur bei Amiri sehe ich das nicht so.
Stimmt, ja.
Ja, wir haben es ja gerade schon oft erwähnt, Pavlovic und im Matcher müssen eigentlich beide spielen.
Auf der 10 überraschenderweise Florian Wirtz.
Genau.
Rechts und links.
Rechts und links, ich würde jetzt wirklich immer noch mit Gnabry gehen und ich würde auch trotzdem, auch wenn er jetzt letztes Spiel nicht so gut gespielt hat, trotzdem noch mit Karim Adeyemi gehen.
Okay. Ja, es ist schwierig. Also ich würde auch Sané nicht in die Startelf werfen. So delusional bin ich jetzt auch nicht. Aber ich finde es hart. Ich finde, Adeyemi hat leider bei den Länderspielen nicht so gut gespielt. Und ich weiß, dass er es in sich hat. Und ich fand ihn auch zu Saisonbeginn so geil. Und ich glaube, dass er auch wieder eine super Phase haben wird. Aber die hat er halt gerade nicht.
Okay, aber Sané hat auch nie gut
gespielt. Nein, nicht Sané. Achso. Ich argumentiere gerade nicht für Sané, keine Sorge. Ich würde vielleicht dann...
Kevin Schade, oder?
Nee, ich würde vielleicht einen Leveling trotzdem mal reinwerfen.
Aber du hast doch vorhin gesagt, dass
ja, aber das Ding ist, dass er halt an sich, gerade bei Stuttgart, jetzt nicht so krass performt, aber ich fand ihn bei der Nationalmannschaft immer ein bisschen interessanter als ein Adeyemi.
Das stimmt, in der Nationalmannschaft hat er immer eigentlich ganz gut performt.
Und deswegen würde ich ihn vielleicht reinwerfen und gucken, wie er es macht.
Ja, im Sturm haben wir beide Woltemade. Also für mich wäre er dann so, vielleicht ein Maler ausprobieren, auf jeden Fall als Einwechselspieler. Ich würde Schade auf jeden Fall einwechseln. Ja, und Woltemade im Sturm.
Weißt du, was auch geht? Was mir gerade so spontan einfällt, dass ein Woltemade zurückgezogen wird, so ein bisschen. Mm. Falsche 9.
Ja.
Und dann hast du vorne drin, also dann hast du links einen Wirtz und rechts einen Gnabry. Und dann hast du vorne drin vielleicht einen Burkhardt, so Art Doppelsturm.
Könnte man auch machen.
Weil Burkhardt, Woltemade könnte funktionieren wie Undav Woltemade bei Stuttgart damals.
Das ist auch ein guter Call, also so könnte man es auf jeden Fall auch machen. Und wir sind uns beide einig, gegen Luxemburg und gegen Slowakei müssen auf jeden Fall 2 Siege her, damit man sich sicher für die WM qualifiziert.
Zu 100% und das werden wir auch haben, oder?
Ja.
Tipps?
Wollen wir Tipps abgeben? Also am 14.11. spielt Deutschland gegen Luxemburg in Luxemburg. Ich glaube, Deutschland gewinnt da 3-0.
Ich habe 3-0, wir beide. Ich wollte gerade High Five geben, aber deine Hand ist noch kaputt, also geht's nicht. Und das Slowakei-Spiel?
Am 17.11., da wo ich im Stadion bin, spielt Deutschland in Leipzig gegen Slowakei. Und ich glaube, das wird ein bisschen knapper. Ich sage tatsächlich nur 2-1.
Ich dachte schon gleich, ich habe 2-0. Ich glaube nicht, dass wir ein Tor zwangen. Aber gut, spannend. Wir rechnen beide mit 2 Siegen. Ich hoffe, jeder andere da draußen auch, der es mit Deutschland hält. Und egal, wie sich das Team im Endeffekt zusammensetzt, wir können mit Stolz sagen, das sind richtig geile Kicker, die wir dabei haben. Und ich freue mich, einen Maler im Nationalmannschaftstrikot zu sehen. Ich freue mich zu sehen, ob dein Adeyemi sich wieder fängt, weil ich würde es ihm natürlich gönnen. Und die Frage bleibt offen, ob ein Schiller, ob ein Mittelstädt, ob der ein oder andere Spieler es für die nächsten Nationalmannschaftsspiele und dann für die WM noch schafft. Jetzt wird es erstmal spannend zu sehen, wie die es im Kader machen. Isam, noch irgendwas zur Nationalmannschaft?
Nee.
Wir können nochmal ganz kurz sagen, weil da gab es jetzt auch nochmal viel Kritik. Wie zufrieden bist du denn mit Julian Nagelsmann als Nationaltrainer?
Ich finde an sich spielerisch, es gab natürlich Spiele, wo Deutschland auch wirklich ein bisschen geschwächt hat, wo ich mir vorgestellt habe oder mir gewünscht habe, dass wir da ein bisschen besser spielerisch aus sind. Da waren einige knappe Ergebnisse dabei, aber an sich finde ich, ist er immer noch der Richtige für den Job. Also ich würde auf jeden Fall an ihn halten, mindestens bis zur WM. Dann würde ich sagen, kommt es darauf an, wie die Leistung in der WM ist, weil ich glaube, Deutschland ist schon eine Nation, also wir sind schon eine Nation, die den Anspruch haben, schon vorne mit, um den Titel zu spielen.
100%.
Also, womit wärst du zufrieden? Mit welcher Endrunde?
Also, wenn wir ganz ehrlich sind, ich will ins Finale. Ja. Ich will Deutschland im Finale sehen. Bei der EM hätte Cucurella nicht Freestyle gemacht, hätten wir die EM gewonnen. Vielleicht, nein, ich sag ehrlich, es gibt andere starke Teams da draußen, aber Bayern macht es gerade so geil. Generell die deutschen Teams sind gerade, die Teams, die Nationalspieler stellen, sind alle in guter Form. Deutschland muss eigentlich den Anspruch haben, mindestens in die Top 4 zu kommen, wenn nicht sogar wirklich ein Titelkandidat zu sein.
Wo würdest du sagen, wäre es ein schlechtes Turnier, wenn Deutschland schon im Viertelfinale rausfliegt?
Ja, wenn Deutschland im Viertelfinale ausscheidet, ist es für mich sehr enttäuschend.
Halbfinale ist okay.
Halbfinale würde ich sagen, ist gut sogar, wenn wir da jetzt gegen Frankreich oder so verlieren, oder Spanien, das kann passieren, aber eigentlich will ich sie im Finale sehen. Ja. Und dann will ich auch gewinnen, ich will nicht im Finale verlieren. Nein. Gut, Isam, die Nationalmannschaft haben wir abgehakt, war jetzt nochmal ein ordentliches Thema, hat aber Spaß gemacht. Wir waren uns auch, ich finde es auch cool, wir waren zum ersten Mal gefühlt in diesem Podcast.
Ja, das finde ich gut, dass wir auch mal so
unterschiedlicher Meinung.
Ja, sowohl dass wir beide bei unseren Meinungen bleiben.
Ja, und auch, das muss auch manchmal so sein. Ja. Wir schlagen uns dann nach dem Podcast. Und jetzt, Isam, habe ich noch Quizze mitgebracht.
Ich habe auch ein Quiz mitgemacht. Ich würde gerne mit meinen anfangen, okay, weil es nämlich passt direkt zur Nationalmannschaft. Ich habe nämlich ein Quiz zum Thema Deutschland, also Nationalmannschaft.
Okay.
Du musst mir nämlich die Rekordspieler der Nationalmannschaft nennen. Also die Spieler, die am meisten Einsätze genannt haben.
Okay, okay.
Und da sind natürlich vielleicht der eine oder andere dabei, den du nicht kennst.
Was hast du denn, die Top 10? Oder?
Das lasse ich dir sogar. Willst du die Top 20 oder die Top 30?
Oh.
30 ist schon viel, ne?
Ja, aber das ist für mich ja leichter.
Ich sag Top 20 ist gut. Da sage ich... Da kennst du an sich nur 3 Spieler nicht.
Okay, wie viele Fehler darf ich machen?
Sagen wir mal 5 Spieler. 5 Fehler mal nicht.
20. Okay, also Miroslav Klose.
Miroslav Klose ist auf der 2. Thomas, 137 Spiele, by the way.
Thomas Müller.
Thomas Müller ist auf der 3, ja.
Manuel Neuer.
Manuel Neuer ist dabei, auf der 5.
Dann, Lukas,
Ich sag 3 Fehler eigentlich, reicht schon.
3 Fehler reicht?
Ja.
Okay, also Sebastian Schweinsteiger.
Genau, 6.
Nee, der heißt nicht Sebastian, oder ist nur Bastian?
Bastian, ja.
Philipp Lahm.
Philipp Lahm ist dabei.
Ich habe 5 richtige Nullfehler. Dann, Mertesacker.
Mertesacker, als ich mir die Liste angeguckt habe, hätte ich nicht daran gedacht, ehrlich gesagt. Aber ja, er ist auf der 12. 104 Spiele.
Dann, lass mich jetzt hier kurz mal durchgehen.
Mertesacker fand ich sehr stark, ja.
Ja,
ich wäre nicht drauf gekommen,
sag ich. Wenn man so auf dem, der ist nicht dabei, der ist safe nicht dabei. Hövedes?
Hövedes ist der erste, der nicht dabei ist, aber ich gucke nochmal ganz sicherheitshalber, damit
ich. Schade, okay, ich dachte
eigentlich. Er ist nicht dabei, nein.
Okay. Dann, Neuer habe ich genannt. Oh, ist er schon? Ja, Kimmich ist dabei, oder?
Kimmich ist auf Platz 10, er hat schon 105 Länderspiele. Okay. Also ich glaube, er könnte auch den Rekord vom ersten toppen.
Okay, dann...
Ich wollte schon fast den Namen sagen, aber du hast ihn noch nicht genannt.
Dann auch schon mittlerweile dabei... Eigentlich muss er doch dabei sein, er hat schon so viele... Aber vielleicht auch nicht, er ist vielleicht noch ein bisschen zu jung. Ich lasse ihn mir erstmal als Joker rüber. Dann ist Rüdiger schon drin?
Rüdiger ist nicht
drin. Nein, habe ich jetzt 8. Özil?
Özil ist gerade noch so drin, auf der 19 mit 92 Länderspielen.
Okay, ich habe 9 richtige, 2 falsch.
Du darfst noch einen falsch machen, ja.
Ach, du hast auf 3 geswitcht, stimmt.
Ja, aber du darfst den noch falsch machen.
Dann Podolski ist drin.
Podolski ist auf der 4.
Hab ich jetzt 10?
Sehr gut.
Sag
15 schaffst du.
Ich habe 10. Wer ist denn auf der 1? Muss ja, geh mal ganz offensichtlich
sein. Du musst mal ein bisschen weiter zurückdenken.
Lothar Matthäus?
Lothar Matthäus ist auf der 1.
Genau.
150 Länderspiele, ich glaube, Kimmich wird die toppen mit 105 gerade.
Ich habe jetzt 11. Weiter zurückdenken ist ein guter Tipp. Ich habe jetzt natürlich vor allem
so... Du musst wirklich an die großen Spieler, wenn du denkst, Deutschland. Was sind die Spieler, die, wenn du jetzt nicht von dieser Zeit denkst?
Naja, dann Gerd Müller.
Gerd Müller? Oh, ich glaube, der ist natürlich...
Du hast mich gebaitet.
Der ist natürlich...
Du sagst, ich soll an große Spieler denken und dann ist Gerd Müller nicht dabei?
Der ist jetzt einer, der nicht...
Okay, Franz Beckenbauer?
Franz Beckenbauer ist auf der 13 dabei.
Ich schwöre, hättest du der nicht drin gewesen, wäre krass. Ich habe 3 Fehler und 12 richtige. Mats Hummels.
Nein. Mats Hummels ist nicht dabei. Mats Hummels wurde lange nicht nominiert.
Für Schade, wusste ich nicht. Da habe ich jetzt 12 nur geschafft.
Ja.
Sag mal, wenn ich auch vergessen habe.
Oh, du hast ein paar große Namen vergessen. Rudi Völler zum Beispiel.
Ah, ja.
War auf der 20. Karl-Heinz Rummenigge. Dann, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ist es eine Torwartlegende. Sepp Maier, der hat bei Bayern lange gespielt.
Klar.
Berti Furz kennt man auch von Namen. Ja. Michael Ballack hast du nicht genannt. Jetzt auch ein Spieler, den ich jetzt nicht unbedingt kenne. Thomas Hessler hat 101 Länderspiele. Franz Beckenbauer.
Hab ich doch gesagt.
Hast du genannt?
Ja.
Ah ja, den hast du genannt, stimmt. Jürgen Köhler.
Ja, du hast doch gesagt, Franz Beckenbauer ist... Ah nee, das war bei Gerd Müller, sorry, mein Fehler. Ich wollte gerade schon wieder sagen, ich dachte, du hast mich gescampt wieder.
Aber ich glaube, Franz Beckenbauer hast du trotzdem genannt, oder?
Ich habe Franz Beckenbauer genannt,
ja. Jürgen Köhler hast du auch nicht genannt, Jürgen Klinsmann hat gefehlt und Toni Kroos hast du nicht genannt.
Toni Kroos, oh, wie schlecht, wie schwach. Ah, das tut weh.
Aber an sich sage ich, ich glaube, das ist 12 jetzt.
Ne? Ja, wenn man das immer, ist halt wie immer, wenn man es so im Nachhinein hört, dann ist man immer
schlau. War finde ich okay.
Danke.
12 richtig, 3 oder 4
Fehler. Bin auch schnell durchgegangen. Mein Quiz teilt sich in 2 Sachen auf und das ist ein Kickbase-Quiz.
Aber warte, noch eine Sache dazu. Wie viel glaubst du, wie viele Länderspiele hat Leroy Sané?
Das ist
so. Wann schätzen wir das?
Ich sage, er hat 27.
Er hat 70 Länderspiele.
70?
Er hat 70 Länderspiele.
Ich bin völlig verschätzt.
Und wie viele Tore, glaubst du, hat er gemacht?
8.
14.
Wow. 14?
Du gehst schon sehr runtergegangen.
Ja, also ich hätte ihn nicht bei 70 Länderspielen gesehen. Wie viel hat Gnabry, weißt du das?
Gnabry sehe ich hier nicht auf der Liste. Ich glaube, Gnabry müsste noch weniger haben. Okay. Also ich bin auf der offiziellen Website von dem DFB.
Okay.
Gnabry hat 55 Länderspiele, 24 Tore.
24 Tore, krass. Gut, mein Quiz ist wie gesagt ein Kickbase-Quiz, um die Folge abzurunden. Und zwar teilt es sich auf in zwei Bereiche. Die erste Fragebereich, ich habe für beide Bereiche 10 Fragen.
Hm.
Der erste Fragenbereich ist, hat dieser Spieler am letzten Spieltag einen grünen Balken gesammelt? Das ist vielleicht hart, weil du nicht Fußball geguckt hast, zumindest an letzten Samstag.
Aber ich habe mich natürlich sehr gut offen informiert über den Spieltag. Also es ist okay. Nicht so, dass ich gar nichts
mitbekomme. Ist einfach nur ja oder nein. Wenn du willst, okay. Kannst du auch die Punktzahl noch raten.
Ja. Achso, Punktzahl, genau Punktzahl.
Nein, okay. Musst du nicht, aber kannst du noch addieren, okay. Wenn du willst.
Mach ich mal dazu, ja.
Malik Tillmann
hat, glaube ich, 133 Punkte gemacht. Also grünen Balken, ja.
Grüne Balken, ja, 113 Punkte. Nach okay. Einwechslung, ist krass, ne? Luka Vuskovic.
Luka Vuskovic, da habe ich gerade keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaube, er hat den nicht geschafft. Ich sage, er hat 88 Punkte.
Er hat ihn geschafft, 118 Punkte. Der punktet okay. Richtig gut. Königsdörfer
müsste ihn an sich geschafft haben durch das Tor, also sage ich ja.
Er hat ihn nicht geholt. 80 Punkte nur, trotz Tor, ist krass, ne?
Okay. Oder auch nur eingewechselt, ne?
Ja. Das stimmt, das kommt ja dazu. Marco Grüll
hat auf jeden Fall durchgespielt, das weiß ich. Ich hatte ihn auch in den Flutlicht, in dieser Challenge aufgestellt. Ich glaube, er hat es entweder knapp geschafft oder knapp nicht geschafft. Ich glaube, er hatte 106 Punkte erst geschafft.
Er hat es geschafft, das ist richtig. Aber 125 ohne okay. Scorer. Krass, ne?
Ja.
Du hast 2 von 4 richtig. Stanisic.
Ich habe mich kaum... Ich glaube, Stanisic hat es nicht... Ah, er hat eine Vorlage gemacht. Ich glaube, Stanisic hat es geschafft.
Er hat eine Vorlage gemacht, er hat es trotzdem nicht geschafft.
Oh mein Gott.
Stanisic hat wirklich ein schlechtes Spiel gemacht, fand ich.
Okay.
97 Punkte. Sehr knapp.
Sehr knapp.
2 von 5. Du musst die Hälfte schaffen, dann ist es ja okay. Zagadou, gut, haben wir schon.
Zagadou hat es mit, ich glaube, 206 oder so war das.
220
Punkte.
3 von 6, du hast die Hälfte. Raum.
David Raum hat es geschafft. Ich glaube, er hatte 118.
109,
ja.
Ja, er hat es geschafft, trotz Niederlage.
4 von 6.
Vor allem verrückt, ich habe nochmal geguckt, ich habe ihn ja im Team. Er hat davor bei dem 3:1 Sieg 66 Punkte geholt und dann bei einer 1:3 Niederlage 109. Ja. Das hat gar keinen Sinn. 3, 6, du hast jetzt 4 von 7. Ja gut, schade. Nee, Zetterer,
hat es nicht geschafft.
Richtig, hat mir leider schon angesprochen.
Ja.
5 von 8 und jetzt hast du ja schon die Hälfte, aber wir machen
noch 2. Ich mach die beiden auch noch.
Rieder
hat ein Tor geschossen, das weiß ich. Ich glaube, an sich hat ja Augsburg auch viel offensiv, also ein bisschen offensiv was gemacht, deshalb sage ich, er hat es geschafft.
Er hat es geschafft, 146 Punkte. Ja. Wirklich ein Augsburger, der ordentlich ja punktet. Und dann als letzten Querfeld.
Querfeld, das ist eine gute Frage jetzt. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass ein anderer Innenverteidiger eine Vorlage auf Duki mal gegeben hat, bei dieser Ecke. Ich sage, ja.
Er hat zwar nicht die Vorlage gegeben, aber er hat es geschafft.
Okay.
113 Punkte, punktet wirklich auch solide, muss ich sagen. Querfeld
7 von 10 nehme ich mit.
Nimmst du sehr
mit. Fand ich sehr schön, dieses Quiz hier.
Ja, hat dir Spaß gemacht?
Sehr abwechslungsreich.
Machen wir nächste Woche dann wieder. Übernächste, weil dann haben wir erst wieder einen Kickbase-Spieltag gehabt. Und jetzt noch der zweite Teil. Entweder oder, wer hat bis jetzt mehr Kickbase-Punkte in der Saison geholt?
Okay, das ist sehr spannend.
Kaminski oder Upamecano?
Oh, ich glaube...
Also, wir machen nicht Punkte-Durchschnitt, sondern insgesamt mehr Punkte geholt. Ich habe auch die genaue Punktzahl aufgeschrieben, wie viel sie geholt haben.
Ich glaube tatsächlich, dass es auf jeden Fall sehr knapp ist. Ich glaube, Kaminski hat knapp mehr.
Kaminski hat mehr. 1 von 1. 1259 und Upamecano hat nur 966. Mhm. 300 Punkte Abstand.
1 so knapp, von 1. Dachte, ja.
Adeyemi
wie viel
oder
hast du auch? 10?
10. Adeyemi oder Dompe?
Also Dompe war am Anfang verletzt und Adeyemi hat halt auch einige Spiele jetzt, vor allem die letzten Spiele gehabt, wo er nicht ordentlich gepunktet hat. Und Dompe ist eigentlich auch ein guter Punkter, auch wenn Hamburg jetzt nicht wirklich, wenn er keine Torbeteiligung hat. Aber ich sage, Adeyemi hat trotzdem mehr.
Das ist hart, weil Adeyemi hat 9 Punkte weniger gesammelt. 753 Adeyemi, Dompe 762.
Okay.
Ja. 1 von 2. Zufall oder Svensson?
Das ist wirklich sehr schön.
Ich habe natürlich
beide spielen eine gute Saison, wirklich. An sich würde man denken, Svensson als erster Stelle, aber Zufall hat, glaube ich, sehr viele Torbeteiligungen gesammelt. Ich sage tatsächlich Zufall.
Richtig, und zwar nicht mal knapp.
Nicht mal knapp?
Zufall, 1244 Punkte, Svensson nur 964, 300 Punkte mehr. Du hast 2 von 3 richtig. Kimmich oder Olise?
Ich glaube, jetzt Olise hatte jetzt das ein oder andere schwächere Spiel. Ich sage Kimmich.
Leider falsch.
Nein.
Kimmich 1882, Olise 2018.
Okay.
2 von 4. Arnold oder Theat von Frankfurt?
Arnold.
Richtig. Aber nur 97 mehr.
Also
77 knapp. Mehr. Okay. Arnold hat 1097 Punkte, Theat hat 1020. Aber richtig, du hast 3 von 5,
oder?
Warte mal, du hast Kaminski richtig gesagt, Dompe falsch, Zufall richtig. Ja, 3 von 5. Ja. Baku oder Burger? Oder Burcher, ich weiß nicht, wie von Hoffenheim.
Sehr schwer, weil Baku kriegt natürlich auch viele Punkte durch die Leipziger Leistung. Und Burger hat jetzt vor allem im letzten Spiel ordentlich Punkte gesammelt. Aber ich sag, die Konstanz von Baku ist es.
Und die Konstanz siegt. Baku, 1160 Punkte, Burcher 973. Okay. Du hast 4 von 6. Julian Brandt oder Rocco Reitz?
Rocco Reitz ist kein guter Kickball-Spieler. Er macht leider nicht wirklich gute Punkte. Also für mich, es muss eigentlich klar Julian Brandt sein.
Es ist Julian Brandt, aber gar nicht so klar. 780 Punkte für Brandt und für Reitz 722.
Okay.
Aber du hast wieder recht. 5 von 7, Mann. Richtig gut. Jeltsch oder Maser?
Also wir haben ja gerade darüber geredet, dass es der einzige mehr als 100 Punkte Spiel war von Maser. Aber ich glaube, Lates hat ja auch jetzt nicht super viele Spiele gemacht. Ich glaube, das waren 5 jetzt.
Kann sein.
Ich sage tatsächlich, ich sage trotzdem Jeltsch.
Nein.
Es ist Maser.
Es ist Maser.
Ich habe wirklich überlegt, ob ich Maser sage.
Jeltsch hat nur 480 Punkte bis jetzt gesammelt. Er hat
doch viel weniger gespielt, als ich dachte.
Ja, er hat viel international gespielt. Und Maser 746, davon natürlich mehr als die Hälfte jetzt im letzten Spiel. Damit stehst du 5 von 8. Nee.
Doch, 5 von 8. Jetzt hast du noch 2, ne?
Ja, sorry, ich komme schon hier durcheinander. 5 von 8.
So, die nächsten beiden mache ich noch, dann habe ich hier auch wieder 7 von
10. Okay, Danilo Dürki oder Jonathan Tah?
Ja, eigentlich.
Warte, darf ich dir einen Tipp geben?
Ja.
Es sind nur 3 Punkte Unterschied.
3 Punkte?
Aha, hätte ich auch nicht gedacht. Das ist krass, ne?
Also an sich muss...
Du wolltest natürlich sagen, deutlich Tah, ne?
Nein, ich wollte sagen, an sich hat ja Dürki die beiden Doppelpacker gemacht und dadurch hat er allein sehr viele Punkte gesammelt. Ich glaube trotzdem, es muss eigentlich Tah sein, also ich sage Tah.
Da hat 3 Punkte mehr. Das ist krass, ne? Steff, oder ist der Saisonbeginn für 50 Millionen Tar geholt oder für 10 Millionen Dürki und das wären gleich viele Punkte. Ja, 1310 bei Dürki, 1313 bei Tar. 6 von 9, doch.
Ja.
Und jetzt noch Waldemar Anton oder Garcia von Leverkusen.
Sehr, sehr schwer. Also
es sind auch hier nur 6 Punkte Unterschied.
Ich glaube, es ist Waldemar Anton.
Und du liegst leider falsch, mein Freund.
Es ist Garcia.
Anton 1385 und Garcia durch seine krassen Performances, vor allem in den letzten Spielen, 1391.
357 Punkte hat er gemacht.
Aber ich sage trotzdem, 6 von 10 ist stark, weil es war wirklich, ich habe
extra darauf
geachtet, dass es eng war. Wie fandest du das Quizformat?
Ich fand das an sich auch sehr spannend.
Nice.
Die sehr enge ist halt sehr...
Ist
kann natürlich. Kann eigentlich beides sein.
Ja,
er war eigentlich eher so mehr richtig geraten, als dann am Ende...
Naja, 6 von 10 mal richtig geraten.
Nehme ich, ja.
Isam, es war wieder eine sehr, sehr spannende Folge. Vollgepackt.
Auch sehr spannend. Ich finde es auch super, dass wir auch sehr viel diskutiert haben.
Zum ersten Mal gefühlt. Wir sind ja sonst immer die Ja und Amen zu allem sagen.
Vor allem auch bei den Top-Teams für die nächsten Spieltage waren wir unterschiedliche Meinungen. Und jetzt auch gerade bei der Nationalmannschaft.
Ja.
Also fand ich sehr schön.
Und das bringt uns natürlich auch zu dem Punkt. Lasst uns super gerne wissen, welcher Meinung ihr seid. Isams, meiner Meinung oder vielleicht doch euer eigenen noch. Auf Instagram könnt ihr uns schreiben, einfach Ohrjubel. Ihr könnt unter dem Podcast kommentieren auf jeglichen Plattformen und ihr könnt uns Leserbriefe schicken. Ihr könnt gerne einfach mal so vorbeikommen. Nein, einfach irgendwo Feedback lassen, wo ihr Lust habt.
Gebt gerne auch eine gute Bewertung eine Bewertung allgemein auf dem Podcast da, bei Spotify, bei Apple Podcast. Also
überall, wo man es hören kann, kann man es
irgendwie. Da würden wir uns gerne freuen,
bewerten. Genau. Ja, Isam, vielen Dank für die Folge. Knapp anderthalb Stunden. Wirklich ein Länderspiel. Ja. Pausen-Special, hat mir sehr gefallen. Wir hören uns nächste Woche natürlich regulär am Mittwoch wieder bei Ohrjubel. Und da wir zwischendurch keinen Spieltag haben, müssen wir uns so ein paar Themen noch überlegen für die Folge. Wir werden natürlich euch auf den Spieltag vorbereiten. Aber weil wir keinen Rückblick haben, könnt ihr uns gerne mal schreiben, was wir noch so besprechen sollen, was euch interessieren würde in der Kickbase, in der Bundesliga, in der Länderspielwelt. Und ansonsten hast du noch was zu sagen, Isam?
Ich würde sagen, wir sehen uns dann wie immer bei nächste Woche Mittwoch bei einer neuen Folge.
Ohrjubel. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.